Honigdachs, der Bitcoin-Podcast aus Leipzig.
Herzlich willkommen zum Honigdachs und Hand hoch, wer geglaubt hat, hier kommt gar keine Folge mehr. Oh Stefan, deine Hand geht nicht hoch.
Ich überlege gerade, ob ich geglaubt habe. Naja, so 50, die zittert so.
Nein, wir sind zurück aus der wohlverdienten Sommerpause. Ich weiß gar nicht, 2 Monate oder sowas haben wir jetzt bestimmt keinen Podcast mehr gemacht.
Bestimmt. Habt ihr uns vermisst?
Vielleicht. Ich habe es jetzt schon ein bisschen vermisst.
Offensichtlich.
Nach so langer Zeit. Du offensichtlich weniger. Die Altersmüdigkeit,
kommt dazu. Ja, das ist das Alter, auf jeden Fall.
Okay, aber auf jeden Fall schön, dass du dich trotzdem nochmal aufrappeln konntest. Und herzlich willkommen. Hallo Stefan.
Hallo Friedemann, wie schön. Ist es eigentlich Folge 111
heute? Es ist Folge 111.
Wow, ja. Es ist ja auch fantastisch.
Schnapszahl.
Groß. Oh, jetzt haben wir gar keinen Schnaps, oder?
Das ist ja, Ja. Ah, na. Dumm. 2 Monate Zeit gehabt, das vorzubereiten.
Und gefailt.
Es gibt aber einiges zu besprechen dann doch über die Zeit. Also ich finde das ja auch nicht so schlimm, wenn lange mal keine Folge kommt, wenn man einfach nichts hat, wo es sich so richtig lohnt, drüber zu sprechen. Also ich bin kein Freund davon, Folgen übers Knie zu brechen. Deswegen haben wir so ein bisschen gesammelt einfach, was jetzt in den letzten Monaten uns Interessantes passiert ist.
Ja, also das finde ich völlig richtig und ich ehrlich gesagt muss ich auch sagen, ich bin ja auch fremdgegangen. Also ich habe auch in einem anderen Podcast noch gesprochen, weil ich es nicht ausgehalten habe.
Ach, deswegen bist du so ausgelaugt jetzt. Ja, genau. Eigentlich ist 2 Monate schon wieder, die Worte sind alle.
Aber dazu später.
Nee, es gibt wirklich heute ein buntes Potpourri an Sachen, an Informationen aus der ganzen Welt. Was habe ich hier so überschrieben? Bitcoin international. Wir haben eine große Lektüre. Sektion heute.
Ich freue mich schon auf den Trailer. Also auf den, wie sagt das, Mats? Nee, wie heißt das?
Ja!
Den, wie heißt das in der Audiosprache, in der Moderatorensprache? So ein
Jingle?
Jingle, in den Jingle.
Ja, ja. Ich musste auch extra nachgucken, ob ich den noch habe und ob der hier drauf ist, weil es ist schon so ein bisschen angestaubt gewesen, das ganze Equipment. Also es geht aber darum, wir haben Bücher gelesen und sagen euch, ob es sich lohnt für euch, die auch zu lesen oder besser Finger weg.
Oh ja.
Es ist beides dabei. Und da haben wir noch eine große vermischte Rubrik und vielleicht, das muss ich noch ein bisschen überlegen. Ich habe ja so ein, zwei kleine Projekte, an denen ich arbeite. Ich weiß aber noch nicht, ob ich so viel davon erzählen sollte oder besser nicht. Schauen wir mal, wie die Folge läuft.
Ei.
Und dann sehen wir, also ich weiß nicht, hast du die ganze Zeit nur auf der faulen Haut gelegen jetzt?
Natürlich.
Die okay, na ich nicht. Gut, aber lass uns mal direkt einsteigen mit Bitcoin International. Es war ja Sommer, einige sind ja auch noch im Urlaub, wir waren auch auf Reisen.
Ja.
Und natürlich, das hat sich jetzt über die Jahre einfach so eingespielt, wenn ich auf Reisen bin, gucke ich mir natürlich in dem Land immer auch an, wie ist die Bitcoin-Adoption, kann ich damit Bitcoin bezahlen, stoße ich irgendwie auf das Thema, gibt es Werbung, ist das überhaupt nicht präsent, reden die Leute darüber, kann man ja alles mal so ein bisschen googeln, ich habe auch BTC Maps, kann man ja mal gucken, wie viele Akzeptanzstellen es gibt und ich war im Urlaub an einem Ort, der groß ist und es gibt 5 Akzeptanzstellen.
Der Ort, der groß ist? Ich finde den jetzt nicht so groß.
Na, das Land, doch, es ist viel Fläche. Es gibt nicht viele Bewohner. Also kurzum, ich war auf Island. Ich war tatsächlich überrascht, wie wenig Bitcoin da eine Rolle spielt. Denn eigentlich hat Island, du warst ja auch schon mal auf Island.
Ich war auch schon mal da, ja.
Genau, und eigentlich hat Island ja eine interessante Geschichte, die es schon mit Bitcoin, die so Schnittmengen zu Bitcoin ergibt.
Interessant,
inwiefern? Lass mich noch kurz die Fakten erzählen. Also ich war da und ich hatte Schwierigkeiten, das Bargeld loszuwerden, weil alles wird da mit Karte bezahlt. Ja? Mhm. Also es ist ja diese große Insel im Nordatlantik, relativ wenig Einwohner, die weit verstreut sind über die Insel. Reykjavik hat, glaube ich, was 200.000, 300.000 ungefähr Einwohner.
So viel, ich glaube, 150.
Mit dem Einzugsgebiet da drumherum. Ja, plus es gibt ja noch nicht nur die Isländer vor Ort, sondern es gibt ja noch viele Arbeitskräfte.
Polen,
glaube ich, Polen. Ganz viele und im Jahr 3 Millionen Touristen ungefähr. Also es ist
3 Millionen, krass, bei 350.000 Einwohnern.
Ja, es ist schon ein bisschen mehr als, es ist nicht ganz so dünn, wie diese Zahl vermuten lässt, wenn man die Einwohner hört, aber es ist schon immer noch relativ wenig. Und eigentlich ist das ja sehr international, ne? Das wäre zum Beispiel ein Punkt, dass man sagt, die Leute kommen aus der ganzen Welt nach Island, weil es auch wirklich eine tolle Insel ist. Ja. Ich kann das sehr empfehlen. Aber Kartenzahlung, ne? Kartenzahlung ist King. Da wird gar nicht gefragt, sondern du kriegst halt nur dieses Terminal überall hingehalten. Und das ist sehr bequem durchaus und es funktioniert auch gut in diesem Land, was ja dünn besiedelt ist. Was aber eigentlich, wo ich mir dachte, warum hat das denn mit Bitcoin sich nicht durchgesetzt? Denn zum einen ist Island ja schon lange ein Mining-Hotspot.
Das stimmt.
Das liest du auch mittlerweile in Reiseführern, dass gesagt wird, das ist so Aluminium und Kryptobranche ist halt, weil es energieintensiv ist und da die Geothermie halt sehr gut genutzt wird. Da ist mir auch gleich ein Mythos, den ich mal vor ewigen Zeiten in einem Radiobeitrag, da ging es darum, um dieses Kryptomining auf Island, da hieß es, ja, der Nachteil ist ja, die Landschaft wird verschandelt, wenn hier überall neue Stromleitungen und sowas durchs Land gelegt werden und sowas. Und da dachte ich, nee.
Genau das Gegenteil ist der Fall, oder? Ich meine, die Idee ist doch bei Mining, dass du das hinstellen kannst, wo du willst. Da musst du doch eben keine Stromleitung verlegen.
Das stimmt und Island ist halt wirklich groß, ne? Und es gibt sehr viel Landschaft und ich habe nicht, also so, dass da irgendwie Stromleitungen irgendwo mal im Weg gewesen wären, das ist absolut nicht mir aufgefallen. Das fand ich ganz interessant, das mal zu überprüfen, was da vor ewigen Jahren mal irgendwo erzählt wurde. Ich weiß auch nicht mehr so richtig, worum es da ging. Aber interessant ist eben auch, dass Island ja von der Finanzkrise so richtig krass erwischt wurde. Da gibt es auch einen sehr langen Wikipedia-Artikel dazu, der das nochmal aufdröselt. Da gab es ja, also war mir auch nicht bewusst, dass das so diplomatische Verstimmung richtig gab mit den Niederlanden und mit Großbritannien, weil die so viel Sparer hatten, die in Island investiert hatten und letztlich...
Die haben keine Bailouts gemacht, ne? So war das oder irgendwie alle...
Konnten sie gar nicht. Das war nicht so, dass sie eine Wahl gehabt hätten, aber es gab irgendwie 3 große Banken und die hatten, glaube ich, ich weiß nicht, das 5-fache des Bruttoinlandsprodukts hatten die an Schulden und es war einfach unmöglich, als das krachen ging und das hat das ganze Land ja schon richtig runtergerissen. Also ich habe auch so in der Vorbereitung auf die Reise habe ich gelesen, dass das immer noch ein sehr schwieriges Thema ist, was man vielleicht nicht ansprechen sollte bei den Isländern, weil die halt wirklich viel Geld verloren haben. Also die Krone hat um 35% abgewertet, die Börse ist um 90% gecrashed und für ein Land, was halt extrem stark von Importen abhängig ist, ist das desaströs, weil du musst ja im Ausland dann trotzdem bezahlen mit deiner sehr viel schwächeren Währung und das hat die Sparguthaben der Leute wohl sehr, sehr massiv getroffen. Aber offensichtlich, also wie gesagt, 5 Akzeptanzstellen für Bitcoin, irgendwie diese Narrative, die so, oder wo man überlegt, was sind so Use Cases, wo Bitcoin besonders interessant ist, ne? Und das ist ja diese Kritik an dem bestehenden Finanzsystem gehört ja mit dazu. Das ist scheinbar da, weiß ich nicht, hat nicht so funktioniert. Und das Interessante ist übrigens auch, das ist noch ein kleiner Funfact, den ich gefunden habe. Über den IG Nobelpreis haben wir ja hier schon ein paar Mal gesprochen, dass es da interessante Erkenntnisse gibt. Und tatsächlich haben 2009 die 3 Banken und die isländische Zentralbank den IG Nobelpreis für Wirtschaft erhalten. Zitat, für ihre Demonstration, dass kleine Geldinstitute sehr schnell in große Geldinstitute umgewandelt werden können, dass dieser Vorgang reversibel ist und Ähnliches auch für komplette Volkswirtschaften gilt.
Großartig.
Also ist schon ganz schön böse. Also ja, ich fand es halt interessant zu beobachten, dass da Bitcoin keine Rolle spielt in dem Land, obwohl es eigentlich die Voraussetzungen da sind. Ich meine, sie haben das Mining im Land, es ist schon irgendwie Teil, aber Ansonsten war nichts.
Also du meinst, es spielt keine Rolle als Zahlungsmittel.
Ja. Na,
also du weißt ja jetzt nicht, du hast Statistiken, wie viele Isländer Bitcoin besitzen.
Also, das ist wohl wahr. Guter Punkt.
Es kann ja sein, dass das durchaus überdurchschnittlich ist. Ja.
Also, dass sie doch den Banken nicht mehr
trauen. Die sind ja im Schnitt auch durchaus jetzt nicht arm, die Isländer. Also es wäre durchaus denkbar, dass die überdurchschnittlich viel Bitcoin auch besitzen.
So habe ich es noch gar nicht gesehen. Okay, dann ist es vielleicht verdeckt. Es ist nicht offensichtlich, falls es da eine Bitcoin-Adoption gibt. Aber ich hätte jetzt gedacht...
Das ist auch ein sehr technisches Land. Ich meine, da kommt die Piratenpartei her und so. Ne? Also die haben schon einen gewissen Zugang zu diesen ganzen Hacker-Ethos und so auch.
Kamen die nicht aus Norwegen?
Ich glaube, die kommen aus Island ursprünglich. Oder die kommen aus Schweden. Aber in Island haben sie mal die Regierung gestellt. Sowas oder so. Die hatten, glaube ich, mal eine Regierungschefin, die Piratin war oder so.
Ja... Ich glaube, die hatten auch einen Komiker, der mal Bürgermeister von Reykjavik war, der auch gesagt hat, er will Korruption alltagstauglich machen. Irgendwie so ganz weirde Ideen. Also es wurde schon ganz schön durcheinander geworfen, das Land in der Geschichte. Aber ja, so viel dazu. Also Bitcoin, im Urlaub hatte ich nicht so viel damit zu tun.
Ja, ich auch nicht. Also, naja, ich war in Sri Lanka im Urlaub, dass er nicht war surfen. Und ich habe es tatsächlich dann aber einmal, ist es mir begegnet, Bitcoin. Ich glaube nur einmal, als ich mich erinnere. Und zwar in Arugan Bay, das ist so ein Surfort, wirklich am Ende der Welt so ungefähr. Da ist auch gar nicht so leicht, da hinzukommen. Aber sehr, also sehr touristisch. Und da gab es einen Hopper-Stand. Also Hopper, das für den, der das nicht kennt, das ist was ganz Tolles. Das ist wie so Eierkuchen oder Pfannkuchen, je nachdem, wie man in Deutschland an verschiedenen Orten sagt, die in so einer, wie in so einer, wie in so einem Topf gebacken werden. Dadurch sind die so, wie so eine Halbkugel, eine leere. Und da gab es so einen Stand, also die kannst du mit allem möglichen essen, also süß und sauer und alles. Und der hat Bitcoin akzeptiert. Da stand dran, ein großer Sticker dran, Bitcoin mit Lightning accepted oder sowas. Und dachte ich, ja, super, das muss ich einmal probieren. Und dann habe ich versucht, meine Hopper mit Lightning zu bezahlen. Und dann hat sich aber rausgestellt, okay, der Mann, der das verkauft hat, wusste tatsächlich, was Bitcoin ist und konnte das tatsächlich also auch irgendwie in Empfang nehmen. Aber was er da hatte, das war nur ein Blue Wallet. Und die, ich weiß gar nicht, ob Blue Wallet überhaupt noch Lightning kann heutzutage. Also ich glaube, die haben das irgendwie, das war früher Custodial und jetzt machen die das nur noch, kannst du nur noch deinen eigenen Node damit verwalten oder so, weiß ich nicht. Jedenfalls vielleicht deswegen konnte seine Blue Wallet halt nur On-Chain-Zahlungen empfangen. Und dann habe ich gedacht, naja, ich kann dich jetzt hier schon On-Chain bezahlen, aber das kommt dann wahrscheinlich erst morgen.
Wieso? Ist doch ein Satt ist doch hier Transaktionsgebühren. Da hättest du zwei machen können, dann wäre das innerhalb von 10 Minuten da
gewesen. Ich hatte halt nur eine Phoenix Wallet da.
Ja.
Und da muss es ja erstmal von Lightning geswappt werden in On-Chain. Also das ist ja eigentlich, ich muss ja erstmal einen Swap machen, weil ich habe mein ganzes Geld in einem Lightning-Kanal. Also ja. Ich habe das dann gemacht. Das kostet natürlich trotzdem Gebühren und so. Und ich habe das dann gemacht und das hat dann tatsächlich, ging auch nicht sofort. Also es ging dann erst am nächsten Morgen irgendwann durchgegangen, die Transaktion. Die sind halt auch immer, die Leute sind da sehr vertrauensselig, Touristen gegenüber, die werden die schon nicht bescheißen. Also, und da bin ich halt am nächsten Tag nochmal vorbeigegangen und da war das halt dann durch. Also, das war schon okay.
Was kostet so ein Hopper?
Puh, ich weiß es gar nicht. Die waren ziemlich teuer. Also sonst ist in Sri Lanka tatsächlich alles vieles sehr billig, aber das war halt so ein Touri-Stand und das war halt so Hopper mit Nutella oder so oder mit irgendwelchen Kinderschokolade oder so. Die waren relativ teuer. Die haben vielleicht 3 Euro oder 5 Euro das Stück gekostet. Ich weiß nicht mehr. Und ich habe so für die ganze Gruppe welche gekauft. So, ich war irgendwie, weiß ich nicht, werden vielleicht 20 Euro gewesen sein, die ich bezahlt habe. Und ja, das war okay, aber also es war jetzt kein Showcase, wie gut Bitcoin funktioniert. Es war eher so, naja, wir vertrauen dir mal, dass das funktioniert. Und dann hat es tatsächlich irgendwann funktioniert. Und er hat dann auch damit ja irgendwie im Endeffekt Gewinn gemacht, weil dann die Bitcoin-Preise irgendwann hochgingen. Aber naja.
Ja, aber jetzt sind sie wieder unten.
Ja, aber nicht, ich glaube, immer noch höher, als sie vorher waren. Ich weiß nicht genau.
Ah, ja. Aber für mich, der ich jetzt nicht so richtig tief in der ökonomischen Situation von Sri Lanka drinstecke. Ich habe so eine ungefähre Vorstellung, wenn man sagt 25 Euro, schätze ich jetzt mal, das vielleicht gekostet. Hätte dem das richtig wehgetan, wenn das nicht geklappt hätte? Oder ist das okay, also ein verkraftbares Risiko?
Für den wäre es wahrscheinlich okay gewesen, weil der einfach, glaube ich, relativ viel Umsatz tatsächlich macht mit Touris so. Und also ich meine, die Kosten, die der hat, sind halt da nicht so hoch. Der macht halt Lebensmittel und verkauft das für Touristenpreise. Also das wäre schon okay gewesen in dem Fall. Ansonsten sind die Leute natürlich in Sri Lanka eher im Durchschnitt jetzt nicht so reich. Das ist schon wahr. Und die hätten insofern auch Grund, Bitcoin so zum Sparen und so zu benutzen, glaube ich, weil die Die Rupie ist auch sehr stark gefallen, glaube ich, in letzter Zeit. Also deswegen ist es auch im Moment zum Beispiel für Europäer sehr günstig, da einzukaufen. So. Also die haben, also gerade nach außen, ich weiß nicht, wie es, die hatten auch übelste Probleme nach Corona oder während Corona. Die haben dann, da gab es dann kein Benzin mehr und so. Also übelste Misswirtschaft, übelste Korruption wohl auch scheinbar. Gab es dann auch so Aufstände, weil die Leute halt nichts mehr zu essen und kein Benzin mehr hatten. Und jetzt haben sie aber wohl einen neuen Präsidenten, der ist allerdings Marxist, was jetzt nicht so gut vielleicht zu Bitcoin passt. Aber die Hoffnung ist groß, dass der alles richtig macht jetzt.
Aber sie haben eine eigene Währung, das ist jetzt
sie nicht haben eine eigene Währung, indische die Rupie oder so.
Die Sri Lankanische Rupie, ja. Okay. Na, da sind wir eigentlich schon so ein bisschen auch beim nächsten Thema, denn ich habe in den letzten Monaten ein paar interessante Podcasts gehört. Ich habe nicht viele gehört, muss ich ehrlicherweise sagen, aber ich habe so, und da bin ich ganz dankbar, dass der deutschsprachige Bitcoin-Podcast-Space wirklich so breit aufgestellt ist mittlerweile, dass ich wirklich in verschiedenen Formaten immer so ein paar Stücke gefunden habe, wo ich gesagt habe, boah, dafür nehme ich mir jetzt aber die Zeit, das anzuhören oder das ist ja interessant. Und da bin ich zum Beispiel, wo wir noch beim Thema Bitcoin international sind, auf den Sound Money Podcast von Loddy gestoßen, der eine Folge gemacht hat zu Bitcoin in Afrika, lebensverändernd und voller Hoffnung mit einer Journalistin. Und da dachte ich so, ah, Bitcoin in Afrika, habe ich auch lange nichts mehr von gehört. War früher so das große Thema, dass man gesagt hat, wenn Bitcoin irgendwo einen Use Case hat, dann ja da. Und tatsächlich hat diese Journalistin eben eine Doku gemacht, NZZ-Format, die ist auch auf YouTube zu finden, wie Krypto das Leben in Afrika verändert. Und die fand ich wirklich interessant, weil ich habe mich lange nicht mit dem Thema beschäftigt oder es war so ein bisschen aus dem Fokus raus. Ich habe zwar gehört, in Kenia ist irgendwie viel und man weiß von Südafrika, dass da Bitcoin Ekasi ist und so. Und es sind auch schon die Themen, die sie auch ein bisschen behandelt. Aber ich habe das geguckt und es war so ein Moment, wenn man das sieht, denkt man sich so, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal komme ich in so eine Bräsigkeit rein und denke so, ja, Bitcoin ist alles gesagt, alles passiert oder sowas. Und dann guckt man oder dann hat man ein Gespräch und auf einmal hat man ist man wieder so ein bisschen angezündet für das Thema und denkt sich, ah, nee, warte, da ist doch noch Potenzial und hier könnte man. Und das war so eine Doku, die habe ich gesehen und dachte, das ist richtig schön gemacht, die ist nicht reißerisch, die ist so ein bisschen dokumentarisch, die fährt zu dieser Konferenz und begleitet so ein paar Leute und es ist halt wirklich, man bekommt so sehr den Eindruck, dass es die Leute selber sind auf diesem Kontinent, die das Thema für sich entdecken und es langsam tatsächlich diese ersten Entwicklungen gibt, die man auch vorzeigen kann. Also Bitcoin Ekasi, ne, das musste halt auch erstmal entstehen und sich dann behaupten und es musste Bitcoin erstmal so weit reifen, dass die das nutzen konnten und dann muss diese Zeit lange genug sein, dass sie das nutzen, dass man auch sagen kann, okay, da ist irgendwie ein Effekt oder man kann was daraus lernen oder andere können sich das angucken, da passiert was oder diese Beispiele auch, sie ist auch, ich weiß nicht in welchem Land, aber irgendwo ganz tief in dieses absolut ländliche Afrika gefahren, wo ein kleines Kraftwerk ist.
Gridless oder sowas?
Genau, Gridless, das die Community versorgen soll und was seit, also ich verstehe nicht, wie das gehen soll, seit 17 Jahren nicht profitabel ist, aber offensichtlich immer noch betrieben wird. Und wo die jetzt eben hingehen und da so einen Miner hinstellen, so einen Container. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist eine richtig schöne Doku, die man mal jemandem zeigen kann, der keine Ahnung von Bitcoin hat, dass der mal so ein Gefühl dafür kriegt, wie ist denn so der aktuelle Stand? Und was machen die Leute denn tatsächlich damit?
Spannend, das interessiert mich auch, muss ich mir angucken.
Ja, ich muss auch sagen, Afrika wäre so der Ort, da würde ich gerne als nächstes hin mir das mal angucken oder so. Aber ich weiß nicht, jetzt noch ein Bericht über Bitcoin, Ekasi braucht die Welt jetzt auch nicht. Aber ich habe so ein großes Interesse für diese Communities, die Bitcoin für sich entdecken, die irgendwie anfangen tatsächlich das für irgendwas Reales zu benutzen. Also nicht nur Spekulationen und irgendwie Hype, sondern die es schaffen, diese ganzheitlichen Modelle irgendwie umzusetzen. Also so eine kleine Mikroökonomie aufzubauen.
Na, es gibt auf jeden Fall ja diese Afrika-Konferenz, die ist ja wohl relativ erfolgreich, habe ich das Gefühl. Da hört man relativ viel davon. Also das klingt auf jeden Fall spannend, ja.
Sie ist übrigens auf Mauritius. Ich habe schon nachgeguckt.
Diesmal auf Mauritius.
Im Dezember auf Mauritius. Nicht ganz um die Ecke.
Okay.
Aber wer der Sonne nochmal entfliehen will, ich weiß nicht, wie groß die Bitcoin-Adaption auf Mauritius ist. Das ist
natürlich verführerisch.
Oha!
Da mal hinzufahren. Mal gucken.
Ja, ich weiß nicht, ich hatte, glaube ich, es waren ja ein paar, ich glaube, Jonas von Bitcoin Verstehen, die waren ja irgendwie in Südafrika. War die vielleicht letztes Mal oder vorletztes Mal? Da war das Fazit so ein bisschen gemischt, dass auf der Konferenz schon Leute sind, aber dass irgendwie so noch so Leuchtturmprojekte sind. Deswegen, ich bin da noch so ein bisschen skeptisch, ob sich das lohnt, so weit zu reisen dafür.
Na, es gibt vieles. Ich meine, es ist halt ein großer Kontinent, ja. Es gibt halt sehr viel verteilte Sachen. Es gibt ja auch Äthiopien, wo irre gemeint wird und so. Mhm. Also da waren ja auch die Bitcoin-Verstehen-Jungs, glaube ich. Es gibt schon, glaube ich, viel zu sehen, aber es ist vermutlich so weit verstreut, dass es halt schwierig ist, das sich alles auf einmal anzugucken. Ne? Also das weiß ich nicht.
Ich hatte auch das muss ich nochmal raussuchen, siehst du, das fällt mir jetzt ein, mit jemandem aus Uganda gab es auch ein langes Interview, was ich mir angeguckt habe, der es geschafft hat, dort das Waisenhaus, in dem er, glaube ich, selber groß geworden ist, zu retten durch den Einsatz von Bitcoin.
Wow.
Und es war total interessant, was der erzählt hat, wie sie das benutzen, indem sie den Leuten natürlich auch so Satoshis geben, kleine Beträge, die sie dann wieder für... Ich weiß nicht, ob im eigenen Shop oder im Dorf oder sowas ausgeben können, aber sie müssen mindestens zweimal zu diesem Lehrgang kommen. Dann haben sie erst genug für das billigste Produkt, was es irgendwie gibt. Und um so diesen Anreiz zu schaffen, dass sie das erstmal halten und nicht sofort ausgeben. Mhm. Und dann kommen sie eine Woche später, machen vielleicht einen zweiten Teil von dem Lehrgang und kriegen dann die zweite Hälfte, können sich dann, weiß ich nicht, ein Kaugummi oder ein Essen kaufen. Aber um so diesen anderen Umgang mit dem Geld zu lernen. Das fand ich auch total faszinierend. Also in Kenia ist super viel los, in Uganda passiert was, in Südafrika, Nigeria. Und es war so, ich glaube, in der Dokumentation kam auch eine Autorin vor, die selbst ein Buch geschrieben hat, wie Bitcoin Afrika verändert. Das habe ich mir direkt mal bestellt. Keine Ahnung, ob sich das lohnt oder nicht. Aber die hat auch gesagt, Afrika, 1,4 Milliarden Menschen, 3000 Sprachen, 54 Länder, 41 Zentralbanken und 42 Währungen. Und da ist einfach ein Riesenpotenzial für ein einheitliches Geld. Weil sie auch gesagt hat, es ist so schwierig, transnationale Zahlungen zu machen. Und die Bevölkerung ist eigentlich relativ jung. Also genau das, was in der Bitcoin-Community so vor 10 Jahren schon gesagt wurde, ja, Bitcoin-Afrika ist die Lösung, wo man dann immer gesagt hat, ja, nee, das ist, da kommt wieder der finanzielle Kolonialismus, es soll was von außen aufgedrückt werden. Und vielleicht ist aber jetzt so der Punkt, es entwickelt sich ganz langsam und erst zum ersten Mal sieht man so ein bisschen, dass tatsächlich was passiert. Und es ist halt Zeit, ne? Es braucht ganz viel Zeit, bis sich sowas durchsetzt, bis es Beispiele gibt, bis Leute anfangen, was zu machen, bis man voneinander lernen kann, bis dann der Austausch in Gang kommt und so. Das fand ich, war ich sehr dankbar dafür, dass dieses Thema irgendwie, dank Lodi, dass ich da drauf gestoßen bin. Also könnt ihr euch gerne auch nochmal anhören, den Podcast. Das fand ich super spannend. So.
Wir haben ja viele Bücher gelesen.
Es waren wirklich einige. Alle werde ich sie nicht besprechen, aber wirklich verschiedene auch. Wirtschaft, ja. Von Soziologen, ein bisschen Science Fiction, wo auch Kryptobezug ist und
so viele Bücher und so viele Comics gelesen. Ja, Comics, ganz viel.
Aber hatten die Bezug zu?
Nee, gar nicht.
Sind die interessant für die Hörerschaft dieses Podcasts?
Überhaupt nicht, deswegen werde ich es auch nicht erwähnen. Leider nicht.
Aber wähl doch mal eins aus von den Büchern, die du gelesen hast in letzter Zeit. Über welches möchtest du oder sollen wir als erstes reden?
Naja, was sich halt sehr, sehr anbietet, darüber zu reden, und ich glaube, also darüber wollte ich auf jeden Fall hier heute reden, ist, dass mich ja unser letzter Podcast noch weiter beschäftigt hat, der mit Rahim Tagizadegan. Habe ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen? Wir wissen es nicht.
Es ehrt dich, dass du es versucht hast. Viele versuchen es gar nicht.
Ja, Rahim, mit dem habe ich tatsächlich Gelegenheit gehabt, nochmal zu sprechen. Erstmal in einem anderen Podcast, nämlich in Münz, ich glaube, es heißt Münzgasse. Es ist ein Ableger von Münzweg, wenn ich richtig es verstanden habe, mit Manu vom Münzweg. Der hat nämlich auch unseren letzten Podcast gehört und fand das auch so spannend. Rahims Erklärung der österreichischen Schule, dass er darüber noch mehr erfahren wollte, und hat mich dann dazu eingeladen. Dafür war ich sehr dankbar, weil das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch, fand ich. Ich konnte jetzt auch noch mehr Fragen stellen und das hat mich aber auch schon vorher sozusagen, fand ich das so spannend, unser letztes Gespräch, dass ich angefangen habe, mir mal Bücher zu besorgen von Rahim. Mhm. Der hat nämlich sehr, sehr viele Bücher tatsächlich geschrieben. Und dann habe ich mir zuerst eins ausgesucht, was mir irgendwie so am naheliegendsten schien. Und das heißt, alles, was Sie über die österreichische Schule wissen müssen, über die österreichische Schule der Nationalökonomie wissen müssen, ist ein bisschen ein reißerischer Titel. Und,
ja, aber ich meine, hat gewirkt. Ne?
Hat funktioniert, hat tatsächlich funktioniert. Und das hat mich jetzt tatsächlich auch nicht so sehr beeindruckt. Das Schlimme war, das habe ich gelesen, bevor ich den Podcast gemacht habe mit Rahim und mit dem Manuel. Und dann habe ich ihm das gesagt, dass ich sein Buch gekauft habe. Und dann hat Rahim gesagt, das hätte ich dir nicht empfohlen. Ich habe gesagt, ja, okay. Also das ist sozusagen, also das ist gar nicht so schlecht. Das ist halt wirklich sehr kurz. Er hat es dann hinterher, ganz am Schluss vom Buch steht sozusagen, dass das Buch, warum er das geschrieben hat, das ist sozusagen, weil sein Verleger irgendwie ihm gesagt hat, er soll doch nochmal sein anderes Buch, was sozusagen schon die österreichische Schule verkürzt, ja nochmal verkürzen. Also das ist sozusagen eine Zusammenfassung von einem anderen Buch von ihm.
Snack-Content.
Sozusagen Snack-Content, ja. Also es ist gar nicht so viel kürzer, glaube ich. Es sind auch irgendwie, ich schätze, um die 200 Seiten. Und es ist am Anfang auch relativ ein guter Einstieg, weil es so die wesentlichen Persönlichkeiten erklärt und was die so ein bisschen so beigetragen haben, die zur österreichischen Schule gezählt werden. Aber dann ist, finde ich es auch halt durch diese Verkürzung, glaube ich, sehr polemisch. Dann wird halt sehr viel irgendwie so ein bisschen gewettert, was dann alles falsch ist und was richtig ist. Und sowas stört mich immer sehr. Ja, also es ist okay, aber hat mich jetzt nicht so richtig überzeugt. Aber immerhin hat es mich dann so viel überzeugt, dass ich dann das Buch, glaube ich, was er damit verkürzt hat, auch noch gelesen habe hinterher. Das heißt nämlich Wirtschaft wirklich verstehen. Auch ein relativ reißerischer Titel.
Ja, würde ich auch sagen, das widerspricht eigentlich dem, den Erkenntnissen, zu denen wir in dem Podcast letztes Mal gekommen sind, nämlich, dass keiner so die Begriffe besitzt und die Wahrheit hat, sondern...
Ja, naja.
Na, im Prinzip deutet es ja an, so wenn du das gelesen hast, dann hast du es verstanden.
Das stimmt, ja. Das ist auch so ein bisschen vielleicht die Schwäche des Buches, muss man sagen. Aber sonst hat mir dieses Buch tatsächlich sehr gut gefallen. Also Wirtschaft wirklich verstehen ist ein bisschen länger, auch nicht so viel, ist auch, ich weiß nicht, gut 200 Seiten, schätze ich. Aber irgendwie wirkt es viel ausführlicher und viel gründlicher und erklärt ganz viel sozusagen, woher so, man hat ja oft, also ganz viele Leute haben ja, also ich glaube du auch und wir auch, haben ja so eine Idee, so von Ideen der österreichischen Schule, was es da so für die Ideen gibt. Und die Frage ist so ein bisschen, wo kommt das alles her? Und wie in Opposition zu was ist das entstanden? Und wie passt das alles zusammen? Und wer hat das alles ausgedacht? Und das ordnet das sehr gut ein, finde ich. Und gibt aber auch ganz viele so Denkanstöße. Und denkst, so habe ich über diesen Themenbereich noch nie nachgedacht, eigentlich. Also, wenn man es mal so rumsieht, ist zumindest eine alternative Art, das zu sehen, die da angeboten wird von einem Denker der österreichischen Schule.
Kontext sozusagen.
Kontext, genau. Das betont die ganze Zeit. Kontext ist das Wichtigste. Kontext ist alles.
Kontext ist aber auch wichtig.
Genau. Und das ist tatsächlich, das gibt es tatsächlich sehr gut her, finde ich, dieses Buch. Und es ist auch einfach gut geschrieben in großen Teilen. Also das kann ich tatsächlich sehr empfehlen. Also das ist wie so ein Steelmanning der ganzen Argumente der österreichischen Schule, wo wirklich mal jemand, der... Also ich würde jetzt Rahim auch, zumindest in unserem Podcast hat er ja auch so gewirkt, wie er glaubt das ja auch nicht alles bedingungslos, was die sozusagen sagen. Es ist ja schon eine Art Ideologie, würde ich sagen, die da transportiert wird, die da aufgebaut wurde. Also wobei man immer sagen muss, da gibt es eben verschiedene Strömungen und die meinen auch nicht alle das Gleiche und so weiter. Und er vertritt das schon in einer gewissen Weise, aber er hinterfragt es auch so ein bisschen und er stellt es zumindest in den Kontext und sagt, okay, woher kommt denn diese Idee und im Widerspruch zu was steht die denn und so. Und das fand ich sehr wertvoll. Das erklärt, das macht es alles sehr viel menschlicher und sehr viel verständlicher. Aber sonst hat man oft das Gefühl, okay, also die österreichische Schule ist eigentlich nur so ein, es ist so ein Apologie, wie sagt man da, Entschuldigung von Raubtierkapitalismus im Wesentlichen. Ja, soll doch jeder machen, wie er will, laissez-faire und das ist, immer wenn der Staat eingreift, macht er alles falsch. Und die Frage ist wohl, ja, okay, das ist ja eigentlich, ist das, das wirkt sehr kalt und sehr, sehr, weiß nicht, auch politisch irgendwie politisch gewollt, so von einer bestimmten Gruppe von Menschen und so. Und er erklärt das halt so ein bisschen, woher das kommt und das finde ich sehr wertvoll dabei. Das finde ich, also das ist, also es ergibt nachher zumindest den Eindruck, dass, ja, nee, man kann schon so denken. Das ergibt schon Sinn. Also das ist schon, man muss das nicht alles als einzige Wahrheit so sehen, aber es ist zumindest eine alternative Art, über Dinge nachzudenken, die aus einer gewissen Warte sehr viel Sinn ergibt.
Aber das klingt jetzt so ein bisschen für mich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, nach diesem US-Ableger der österreichischen Schule, dass das sich da so entwickelt hat, oder ist das schon auch die?
Das wird da halt auch alles aufgedröselt, ne? Das sagt halt so, also okay, was in den Ursprung da war, wer was wann eingeführt hat, und das eben auch, genau, dass zum Beispiel ganz viele Sachen, dass diese sozusagen, wie sagen wir mal, positivistische, also die, das, wo die Leute dann so eine, das diskutieren wir auch im Podcast, also diese Seite der österreichischen Schule, die ist ja an sich oft erstmal nur negativ. Die sagt ja immer nur, was falsch ist. Hat man so den Eindruck ganz, ganz lange. Und dann die, wo es dann so eine gewisse Utopie auch entwirft, so eine gewisse, wie die Dinge sein könnten, das ist, glaube ich, sehr stark diese amerikanische Strömung, die Murray Rothbard und so, die dann halt kommt. Und das ist halt auch nur eine Richtung, und da sagt also Rahim auch tatsächlich in dem Podcast, er würde das auch nicht so unterschreiben. Das ist halt immer auch immer schwierig, wenn man dann so Utopien entwirft. Also wenn ich ihn richtig verstanden habe. Ja. In dem Buch wirkt das ein bisschen positiver, aber das, ich finde das sehr wertvoll, das mal so eingeordnet zu sehen. Wobei auch da gibt's natürlich schon, er vertritt das schon auch, was die österreichische Schule so, oder was Leute aus der österreichischen Schule so vertreten würden, glaube ich. Und da sind teilweise auch einfach faktische Fehler drin, die mir dann, also es ist jetzt einer, an dem ich das jetzt mal klar, also wo es mir klar wurde, wo ich gesagt habe, okay, da steigerst du dich aber jetzt in irgendwas rein, so, weil der behauptet dann einfach Dinge, ohne die zu belegen, wie zum Beispiel, dass die Geldmenge die Euro-Geldmenge über die Zeit, die es den Euro gibt, im Schnitt 10% im Jahr gestiegen wäre. Ich habe das nochmal nachgeguckt, also die Statistik gibt das einfach nicht her. Ich weiß nicht, von welcher Geldmenge er steht. Er spricht, er sagt das nicht in dem Buch, aber weder M1 noch M2 noch M3 sind jemals um 10% im Schnitt irgendwo gestiegen. Also das Maximale ist, wenn man von 1970 rechnet, ist irgendwie M1 ist um, ich weiß nicht, 8% gestiegen im Jahr. Aber der typische Fall sind eher so 5% im Jahr, dass die Geldmenge gestiegen ist. Was mal, also ich, ist ja auch viel, aber warum man dann das so verstärken muss, dass man einfach behauptet, das wären 10%, ist ja schon ein Unterschied. Weiß ich nicht. Also, weil das ist natürlich, das ist ein Unterschied, weil wenn du sagst 10%, dann heißt das, dass wenn du jetzt sowas in sowas wie den S&P 500 oder den MSCI World oder sowas investierst, also irgendeinen breit gestreuten Aktienindex, dass sämtliches Wachstum, was da aufgetreten ist, durch das Geldmengenwachstum erklärt wird. Und das geben die Daten aber nicht her. Also insofern habe ich manchmal schon das Gefühl, er hat da auch so ein bisschen übertreibt da so ein bisschen oder schwächt seine Position mehr als nötig ist, indem er halt einfach zu stark betont sozusagen, was oder ohne Fakten sozusagen betont, was er nicht belegen kann. Aber also das ist wirklich ein interessanter Einstieg in diese ganze Welt, weil es halt auch so ein bisschen, was ich sehr stark daran finde, zum Beispiel an dieser ganzen österreichischen Schule, ist, dass es halt so dieses, das, was man einen Eindruck, also was mich zum Beispiel persönlich sehr anspricht, ist, dass es diese andere Wirtschaftswissenschafts-, also Volkswirtschaftszweige halt sehr stark angreift und sagt so, okay, das was der Laie den Eindruck auch oft hat, so dieses, wir machen uns ein Modell, was halt einfach Quatsch ist, vom Homo economicus oder was weiß ich, von Angebot und Nachfrage, dann malen wir halt Kurven und dann ist das, und jeder normal denkende Mensch denkt sich ja, naja, so ist die Welt aber gar nicht.
Das ist so ein bisschen diese Kritik, das als Naturwissenschaft zu sehen, obwohl es eigentlich eine Sozialwissenschaft ist.
Genau, also das ist halt was er ganz explizit in diesen Büchern macht, dass er sagt, okay, die späteren Schulen der Ökonomie haben das ganz stark versucht, sozusagen sich als Wissenschaft zu etablieren und dann halt durch diese empirischen Dinge zu machen, die halt Naturwissenschaften auszeigen, wie aus so einer Art Neid heraus, und das hat aber immer in die Katastrophe geführt, und das ist eigentlich völlig sinnlos. Und das machen halt die Österreicher nicht, sondern ich glaube, die sehen sich eher so, und ich glaube, das sollte man vielleicht auch eher wie so eine Philosophie. Das ist eher so ein philosophische, oder er nennt es, glaube ich, auch Soziologie, aber auch die Soziologie ist ja heutzutage recht empirisch geworden, aber ich glaube, es ist eher so eine philosophische Schule. Die denken halt viel und schreiben auf, was sie denken, und das kann man dann so sehen oder auch nicht. aber es sind auf jeden Fall interessante Gedanken, die sie da entwerfen. Ja. Es ist jetzt, das kann man auch als Schwäche eben verstehen, dass vieles halt eben nicht empirisch belegt wird und nicht empirisch belegt ist. Ne? Also insofern macht es vielleicht auch Sinn, dass er irgendwelche Dinge behauptet, die einfach nicht stimmen, wenn man sie empirisch anguckt, weil der Mechanismus, den er dann da vielleicht belegen will, ja vielleicht trotzdem Sinn macht, also trotzdem irgendwie, den gibt es vielleicht, aber das heißt ja nicht, dass man ihn empirisch leicht nachweisen kann oder so. Ja, also es ist wirklich eine spannende und auch differenzierte Einführung tatsächlich, auch wenn er vielleicht seinen Fall manchmal so ein bisschen überzieht. Kann ich sehr empfehlen, das Buch.
Sag nochmal, wie es heißt.
Das Buch heißt Wirtschaft wirklich verstehen von Rahim Tagizadegan.
Aus welchem Jahr? Weißt du das auch zufällig?
Das weiß ich gerade nicht. Ich glaube, es ist nicht mehr ganz neu. Ich glaube, es gibt eine neue Auflage oder so. Ich glaube, es war von 2018 oder sowas. Die Ursprungs kriege ich jetzt gerade nicht raus. Mein Internet ist wieder weg.
Was mich tatsächlich so ein wirklichen Faktor ist, wo du sagst, damit könntest du mich kriegen, wenn du jetzt gesagt hättest, er hat schön auf 500, 600 Seiten das ausführlich dargelegt, hätte ich gesagt, oh, weiß ich nicht. Aber wenn du sagst, 250, weniger als 300 Seiten, dann ist das wirklich auch eine Option, das nochmal in die Hand zu nehmen.
Ja, das ist nicht furchtbar lang. Also es liest sich auch wirklich gut. Also es ist unterhaltsam geschrieben. Vor allem, also man hat ganz oft so also Momente, wo man denkt, das ist wirklich eine faszinierende Art, sozusagen das übliche Denken mal umzudrehen über einen Sachverhalt, jetzt ja. Über Geld oder über, weiß ich nicht, Inflation oder so. Und er begründet, das sind Sachen, die man oft auch gerade in der Bitcoin-Szene so sehr verkürzt mitkriegt. Und denkt man, das ist doch aber total, also ihr behauptet jetzt einfach, Inflation wäre was anderes, als die meisten Leute darüber da verstehen. Aber er begründet halt, dass das die ursprüngliche Bedeutung ist, die haben, und dass der sozusagen das aus, zumindest aus seiner Sicht, die späteren Ökonomen das halt umdefiniert haben aus Gründen.
Ja, ja.
Ja, und die er nicht teilt, also oder die er falsch findet, sozusagen. Und das ist, finde ich, eine gute, das ist alles sehr gut begründet.
Ne? Na, vor allen Dingen kann man dadurch besser verstehen, dass ganz viele Debatten einfach aufgrund dieser semantischen Verschiebung vollkommen ins Leere führen, absolut, weil man einfach komplett aneinander vorbeiredet.
Total. Also die Österreicher definieren ja viele Sachen ganz, ganz anders. Ja, die definieren, Kapital ist völlig anders definiert, als man es normalerweise gebraucht. Ja, und auch sowas wie, ich glaube sogar Zinsen ist anders definiert und Inflation ist anders definiert. Die haben einfach andere Definitionen als andere Menschen und sie haben auch gute Gründe dafür, dass die Definitionen so sind. Und deswegen, klar, die laufen viele Diskussionen ins Leere, weil man einfach aneinander vorbeiredet, ja, wenn man das nicht genau weiß.
Aber ich muss sagen, ich finde das ja hilfreich. So dieser Perspektivwechsel, ohne sich jetzt Positionen zu eigen machen zu müssen, der ist ja das, was eigentlich so, dann kannst du Sachen tatsächlich verstehen, indem du sie dir von verschiedenen Seiten anguckst. Ich meine, ich arbeite gerade wieder daran, an so einer Idee Bitcoin zu erklären und drehe mich da auch wieder im Kreis, weil ich sage, auch wenn ich jetzt hier als Geld, ist es das und von der technologischen Seite das und gesellschaftlich und hier. Und es ist immer so, es hilft aber tatsächlich, sich bewusst zu machen, jetzt gucke ich durch die Brille drauf, jetzt gucke ich durch die Brille drauf. Und das scheint mir jetzt so wie ich es verstanden habe bei dem Buch, es ist einfach eine Möglichkeit, wie man das Thema Wirtschaft und alles, was damit zusammenhängt, Geld, Zinsen, Inflation, von einer anderen Perspektive betrachten kann und dass es durchaus rational ist, in dem Kontext von damals das so zu sehen und dass es aber vielleicht hilfreich sein kann, die eigene Position dadurch nochmal in Frage zu stellen, weil man sagt, wo sehe ich denn von der Position was anderes als von meiner jetzt gerade und inwieweit hilft mir das vielleicht, das Gesamtkonstrukt besser zu verstehen.
Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst.
Ich habe nämlich lustigerweise ein Buch gelesen, was ähnlich funktioniert, und zwar Die monetäre Maschine von Aaron Saar. Der ein oder andere hat den Namen vielleicht schon mal gehört. Das ist auch ein Soziologe, der sehr viel zum Thema Geld veröffentlicht und bisher ist er auch ein starker Bitcoin-Kritiker. Und ich wollte halt auch immer verstehen, wo kommt denn diese Position her? Also er hat wirklich sehr gute Texte auch zu Themen geschrieben und veröffentlicht, die jetzt gar nichts mit Bitcoin zu tun haben. Ich habe mal einen Text gelesen, kann ich auch nochmal raussuchen oder verlinken, wo es darum geht, wie Geld als Waffe eingesetzt wird. Also wie im Krieg irgendwie Banknoten gedruckt wurden, um die über einem anderen Land abzuwerfen, um die Währung halt zu schwächen und lauter solche Sachen. Oder indem du eben jetzt Guthaben anderer Länder einfach einfrierst in Kriegssituationen. Oder eben auch, wie du es gegen die eigene Zivilbevölkerung natürlich einsetzen kannst, Geld. Und dieses Buch, Die monetäre Maschine, fand ich ein bisschen anstrengend, weil es war so sehr, der Soziologe hat doch sehr irgendwie und ich muss hier, also das Vokabular hätte man an vielen Stellen einfach entschlacken können und ein bisschen einfacher und es waren auch so viele Wiederholungen dabei und die Idee der monetären Maschine ist eigentlich zu sagen, dieses gesamte Geldsystem, was wir bisher haben, das ist wie so eine Maschine und da sind Teile, die miteinander zusammenhängen und das eine bezieht sich darauf und es war ganz wertvoll, weil es wirklich eine gute Erklärung bietet, wie das Geld bisher funktioniert hat. Also dieses industrielle Geld, deswegen finde ich eigentlich diese monetäre Maschine auch ein gutes Bild. Es erklärt wirklich ganz interessant, was Geld bisher ist. Vor allem auch wurde mir nochmal deutlich, dieser Unterschied zwischen Geld als Tauschmittel, was ja, wenn du dir jetzt so ein Bildungsbuch von der Deutschen Bundesbank irgendwie runterlegst, wird gesagt, Geld ist ein Tauschmittel. Und da wird halt auch erklärt, dass Geld eigentlich Schulden sind und man in Schuldverhältnissen zueinander steht, dass wenn ich einen Job habe und arbeite, baue ich Schulden auf, die dann durch die Zahlung des Gehalts quasi abgebaut werden und dass das Geld, was ich auf dem Konto habe, ja letztlich auch eine Form von Schulden ist, die ich aber austauschen kann. Ich kann mit diesen Schulden kann ich andere Verbindlichkeiten begleichen. Also diese gesamte Schuldentheorie, die ist auch beim Ich gebe doch dieses Buch Schulden, die ersten 5000 Jahre oder sowas. Ich habe es auch auf dem Schreibtisch, aber das ist so klein gedruckt und das ist so, das ist genau
das
dieses
ist unglaublich Phänomen. Fett, ne?
Das ist klein gedruckt und mit ganz wenig Kontrast und eine ganz komische Schriftart und das nehme ich in die Hand und denke mir so, ist später. Ich lege es wieder weg. Und das ist so, also ich fand das die monetäre Maschine hat sehr gut erklärt, wie Geld bisher funktioniert und ist wird auch ein bisschen deutlich, warum Aaron Saar so ein Kritiker von Bitcoin bisher ist, weil es ist nicht so kompatibel mit dem Modell.
Keine Schulden.
Es lässt sich nicht so richtig einfügen in, also ich finde, das muss man erstmal schaffen, sich so einen Metaphernspeicher aufzubauen, den man nutzen kann, um so ein komplexes, abstraktes Konstrukt wie Geld irgendwie greifbar zu machen. Und dann kommt aber so eine neue Innovation und sagt so, ja, es passt nicht so richtig zusammen. Also das ist jetzt so ein bisschen meine Interpretation. Er hat wohl ein Buch geschrieben, auch über Bitcoin. Das wurde jetzt nochmal ein halbes Jahr nach hinten verzögert. Ich weiß nicht, was die Gründe dafür sind. Ich hoffe ja auch, vielleicht mal mit ihm reden zu können, weil ich glaube, er ist jemand, der das Thema Geld sehr gut verstanden hat und der vielleicht auch wirklich fundierte Kritik an Bitcoin äußern kann, die bisher noch nicht so formuliert wurde. Also er kann auch sehr gut erklären. Es gab auch einen Vortrag jetzt, der ist, glaube ich, in den Osterferien hat er den gehalten. Der wurde vom Deutschlandfunk aufgezeichnet. Also den kann man sich noch anhören, wo es um dieses Freiheitsversprechen von Bitcoin geht. Und da wurde zumindest deutlich, dass er das Thema Bitcoin im Kern, glaube ich, schon sehr gut verstanden hat. Mhm. Insofern bin ich da ein bisschen gespannt und arbeite mich noch ein bisschen durch, was er sonst noch veröffentlicht hat. Also wer sich für das Thema interessiert, ich würde jetzt nicht so sagen, ja, das muss man gelesen haben, die monetäre Maschine, aber wer sich tatsächlich für das Thema interessiert, das ist schon wirklich zugänglicher als sowas wie Schulden die ersten 5000 Jahre oder okay. Ich habe jetzt hier auch Broken Money von Lynn Alden auf dem Schreibtisch in der deutschen Fassung und ich muss auch sagen, das ist ein Buch, ich hätte mir ein bisschen attraktivere Aufmachung gewünscht. Ich habe es angefangen zu lesen. Ja, ich habe es angefangen zu lesen und ich finde es auch gut. Auch wieder eine interessante Perspektive. Aber es ist so eine Textwüste.
Das ist sehr groß, ja. Ich habe das ja auch gelesen. Hat mich nicht so richtig überzeugt im Nachhinein.
Okay.
Also, ja, ist halt so sehr die typische Bitcoiner Perspektive, ist aber, da werden halt viele Dinge einfach behauptet, finde ich. Also es ist auch eine valide Sicht der Dinge, glaube ich, aber ich finde sie jetzt weniger gut begründet als zum Beispiel jetzt von Rahim.
Okay.
Also,
wir sehen eine leichte Tendenz in der Reihenfolge, was man.
Vielleicht. Also ich bin jetzt das von Aaron Saar, das finde ich jetzt natürlich, also du hast es jetzt nicht gut beworben, ja. Ich habe jetzt keine Lust, das zu lesen. Aber ich glaube, es könnte sehr wertvoll sein für mich gerade, das zu lesen, weil es, ich vermute, eine extreme Gegenposition zu Rahim ist. Zum Beispiel zu Schulden kommen, glaube ich, in dem ganzen Wirtschaftsbuch so gut wie gar nicht vor. Also Schulden, die definieren ja Geld völlig anders, die Österreicher. Die, ja. Also, da kommen Schulden nicht drin vor in der Definition. Also
was ist denn bei denen Geld?
Geld ist bei denen Tauschmittel oder also ein natürlich sich entwickelndes Tausch. Also es gibt drei Arten von Geld, glaube ich. Es gibt irgendwie Zeichengeld und Gütergeld oder so. Gut, also Naturgeld sozusagen, Waren, irgendwelche Waren und dann was war das dritte? Ich glaube Industriegeld. Ich habe vergessen, wie es heißt. Aber jedenfalls, die würden, glaube ich, Schulden nie als Geld sehen in ihrer Definition. Aber
interessant. Naja. Das ist so. Es geht auch ein bisschen um diese MMT. Mir ist nicht ganz klar geworden, ob er jetzt ein, also Modern Monetary Theory.
Ja.
Bin mir nicht ganz klar geworden, ob er jetzt ein Anhänger ist, ob er das gut heißt oder nicht. Also vielleicht habe ich es einfach nicht verstanden oder überlesen. Aber vielleicht ist das Interessante, weil es wirklich gegensätzliche Darstellungen sind. Lohnt es sich, diese unterschiedlichen Positionen mal einzunehmen, um zu gucken. Also ich finde, er in dem Gesamtkonstrukt begründet er schon ganz gut, wie er zu diesem Schluss kommt und dieser Beschreibung. Okay. Aber natürlich, wenn man jetzt diese Position von den Österreichern einnehmen würde, funktioniert es vielleicht gar nicht mehr. Andersrum aber genauso.
Ja, ja, also es scheinen recht unversöhnliche Positionen zu sein erstmal, ja. Also, aber das ist wirklich ganz spannend, sich, glaube ich, mit solchen Positionen zu beschäftigen, weil man dann vielleicht auch irgendwo dann dazwischen eine Position für sich finden kann, die man irgendwie haltbar findet. Also ich habe zum Beispiel, also mir ist dann zum Beispiel, als ich das Buch gelesen habe, irgendwie, da ging es, wo es um Geld ging, ne? Da geht es ja darum, also wie gesagt, die Österreicher haben so eine Konzeption, so, naja, idealerweise ist Geld sowas wie Bitcoin, also sowas, was wo niemand eingreifen kann. Das ist so, glaube ich, für die ganz gut so. Das sehen die, glaube ich, als ziemlich ideal, weil dann führt das halt dazu, dass Preise, die man in Geld notiert, dass die halt eine gewisse Steuerungsfunktion haben und die wird nicht verfälscht durch irgendwelche irgendwelche Eingriffe. Ne? Das finden die, glaube ich, ganz gut. Das finden die auch irgendwie ethisch in einer gewissen Weise irgendwie besser. Wobei, also man sich ja überlegen kann, was ist denn, wenn ich sowas wie Bitcoin habe, was eine feste Summe einfach hat, ne, also was nicht mehr wird, oder Gold ist vielleicht ein bisschen ähnlich, aber Bitcoin ist noch extremer, ja. Und jetzt nehmen wir an, alles würde in Bitcoin notiert werden. Dann würde ja der Produktivitätsgewinn, der auf Dauer in der Welt passiert, das Ding, der Fortschritt passiert sozusagen, die Österreicher würden jetzt sagen, ganz polemisch, das ist ja super, weil der kommt ja dann jedem zugute. Ne? Weil jeder hat ja Geld und Geld wird dann mehr wert, weil das gleiche Geld muss mehr Produktivität abdecken, sozusagen. Das ist ja eigentlich super. Und das Schlimmste, und was wir jetzt haben, ist ja ganz ungerecht, weil da haben wir ja den Cantillon-Effekt, das Geld wird irgendwie gedruckt, weil irgendwelche einflussreichen Leute, die Politiker, ja, die können damit andere Leute kaufen und extreme Korruption sozusagen, und wir investieren das neue Geld in Korruption. Den Produktivitätsgewinn, den machen wir kaputt, indem wir in Korruption investieren. So, das ist deren Sicht auf die aktuelle Welt sozusagen. Jetzt könnte man aber, ich würde jetzt ganz dumm sagen, naja, also okay, beides finde ich ein bisschen extrem, ja. Das eine ist vielleicht, sagen wir mal an, das ist so, wie ihr sagt, und das andere ist ja nicht so, dass alle jetzt alle gleich viel davon haben vom Produktivitätsgewinn. Das haben ja nicht alle gleich viel Geld, ne? Also das haben ja nicht alle gleich viel Bitcoin zum Beispiel, ja. Und das ist ja auch nicht euer Ziel. Aber was wäre denn zum Beispiel, wenn man sozusagen versuchen würde, so wie es jetzt auch Zentralbanken machen, die Teuerungsrate irgendwie konstant zu halten irgendwo. Aber das neue Geld machen wir nicht, indem wir es einfach random für irgendwelche Staatszwecke drucken, sondern wir verteilen es als UBI an alle Menschen gleichzeitig, an alle gleichförmig in dem Staat. Das wäre doch ein gutes Mittelding. Dann kriegen tatsächlich alle Leute diesen Gewinn an Produktivität in einem additiven, nicht in einem multiplikativen Dings. Und das heißt, es hat keinen Vorteil, also für dich, wenn du schon mehr Geld hast gegenüber jemandem, der weniger Geld hat. Also das wäre doch ein interessanter Zwischenvorschlag vielleicht.
Interessanterweise bist du damit, glaube ich, auch nah dran am Fazit oder an der Zukunftsvision oder an den Vorschlägen zur Lösung der Probleme in dem Aaron Saar Buch. Also so weit seid ihr da gar nicht entfernt. Es schreibt auch lange über den Cantillon-Effekt und dass der durchaus da ist und verschiedene Auswirkungen hat und hat auch, also ich meine, er hat wirklich auch viele Quellen und sowas. Das ist schon substanziell. Deswegen, also vielleicht überspringst du in der Mitte ein, zwei Kapitel und dann vorne und hinten das. Okay, kommen wir zu einem Buch, auf das ich mich sehr gefreut habe.
Ich auch.
Denn es hat einen wirklich tollen Titel, muss ich sagen. Und ich finde auch, es ist richtig schön gestaltet. Es ist auch nicht zu lang. Ne?
Das ist ein Hardcopy. Es ist toll. Ich habe es ja nur als E-Book.
Rezensionsexemplar. Keine 200 Seiten, also ist snackable. Sehr dünn, ja. Durchaus.
Extrem snackable.
Wir reden von Juan S. Guse, 1000-mal so viel Geld wie jetzt. Fand ich wirklich einen tollen
Titel. Ist ein toller Titel.
Du kannst über Bitcoin und Krypto, ja, alle sagen hier, du musst einen optimierten Titel machen, dass der sich verkauft. Das vielleicht auch nochmal als Entschuldigung für Rahim, dass der Titel vielleicht so ein bisschen polemisch ist oder alles, was du über Wirtschaft verstehen musst, das ist nicht immer er, der den am Ende bestimmt.
Das kann gut sein, ja.
Da kann der Verleger sagen, verkauft sich nicht, ich mache einen anderen und bums. So. Auf jeden Fall 1000-mal so viel Geld wie jetzt fand ich einen sehr spannenden Titel, wo ich dachte, oha, das ist wirklich, das macht gleich so ein Bild im Kopf auf. Ne? Das ist nicht so Bitcoin, das Geld der Zukunft oder so, oder wie Krypto die Welt verändert, sondern das war, ich meine, er ist ja auch ein Soziologe. Ich glaube, er schreibt auch gerade seine Doktorarbeit in Soziologie. Okay. Der Autor Und es ging darum, er hat irgendwie Leute getroffen, die spontan durch Bitcoin und Kryptowährungen super reich wurden und wollte so ein bisschen dem nachgehen, wie verändert das deren Leben, wie wirkt sich das auf diese Menschen aus, was machen die jetzt, sind die total abgehoben oder sind die bodenständig geblieben?
Naja, nee, er hat schon speziell, glaube ich, Leute gesucht, die eben nicht abgehoben sind, also die für die das nicht so viel geändert hat oder so. Das war, glaube ich, sagt er, glaube ich, irgendwo in dem Buch. Er wollte jetzt nicht irgendwelche Leute, das ist ja leicht, Leute solche zu finden, so Influencer, die jetzt, ich bin jetzt reich und fahr Lambo, so, das ist
naja, es ist halt die präsentierte Variante, aber ja, klar.
Ihn hat, glaube ich, interessiert mehr so wie normale Menschen, von denen man es auch nicht erwarten will, die so rein zufällig so zu irgendwie Kryptoreichtum gekommen sind, die dann, wie die jetzt leben, also indem man das eben, die eben auch nicht damit protzen, dass das jetzt irgendwie, also das eben versuchen, möglichst normal zu leben, irgendwie in einer gewissen Weise.
Also kurzum, das Punkt, ich fand das Buch sehr enttäuschend.
Ja, ich auch,
auf vielen Ebenen. Und ein Punkt ist zum Beispiel, er hat drei Leute. Und ich denke mir so, oh, das ist jetzt aber, ich weiß nicht genau, warum gerade die?
Ja.
Ist das steht für nichts repräsentativ. Das ist irgendwie so, du suchst dir drei Leute raus, begleitest die so ein bisschen in ihrem Alltag, schreibst über die und das wirkt so beliebig.
Also, ja, völlig. Und ja, und es ist ja auch, wir sehen das Buch ja jetzt hier vor uns, es ist auch wirklich einfach sehr klein. Ich fand's auch einfach, man hat sich wirklich so ein bisschen beschissen gefühlt, wenn man das Buch gekauft hat. Weil es ist super, super dünn. Und dann gibt's in der Mitte noch eine Stelle.
Das habe ich schon wieder vergessen.
Da steht auf jeder Seite ein Satz. Und es ist, ich weiß nicht, wie viele Seiten das sind, so 30, 40? Ich habe keine Ahnung. Also das ist wirklich.
Oh ja,
so,
das war über 20 Seiten, so.
Da ist total leer. Das ist einfach die Hälfte des Buches. Also es ist übertrieben, es ist nicht wirklich die Hälfte des Buches, aber das Buch ist vielleicht 150 Seiten lang und davon sind 30 Seiten leer. Es ist wirklich nicht besonders lang.
Ja.
Es ist wirklich mehr so ein Aufsatz, den man auch durchaus im Internet umsonst zu lesen erwarten würde. Aber er verkauft es als Buch zum guten Preis und ja, man ist dann so ein bisschen enttäuscht.
Es ist wirklich enttäuschend. Also es wurde sich viel Mühe gemacht. Es ist wirklich auch schön gestaltet. Das Cover gefällt mir. Das ist so, aber es ist dieses klassische Don't judge a book by its cover. nur andersherum, ne?
Ja.
Du hast einen richtig schön, du nimmst das gerne in die Hand, denkst so, ey, da habe ich jetzt Lust reinzulesen und dann irgendwann denkst du dir so, meh.
Genau.
Es ist, ja, also mich hat so ein bisschen dran, es ist eigentlich zur Hälfte ist es vor allen Dingen ein Buch über ihn selber. Das hat mich so irritiert. So, das und das aber nicht auf die interessante Art. Es gibt von Daniel Kehlmann, habe ich mal ein Buch gelesen, das heißt so Ich und Kaminski. Da geht es darum, so ein Loser-Autor hat irgendwie, die Beziehung ist, glaube ich, in die Brüche gegangen und der hat jetzt noch die letzte große Chance, einmal diesen großen Maler Kaminski zu porträtieren, fährt da irgendwie hin und begleitet den so ein bisschen und fällt aber irgendwie von einem Fettnäpfchen ins nächste und es funktioniert alles nicht und es ist so, an das hat mich dieses Buch erinnert, bloß, dass der Autor viel zu gut situiert ist und dem es eigentlich, der überhaupt gar keine Probleme hat. Und ich mir denke, warum musst du mir jetzt erzählen, wie viel Klimaanlagen du als Vorschuss bekommen hast für das Buch und was du jetzt irgendwie, also der Lerneffekt ist ganz, ganz gering.
Also das fand ich tatsächlich ein bisschen einen charmanten Aspekt des Buches tatsächlich, weil er ja relativ eben auch relativ viel von sich erzählt und das ist auch in einer gewissen Weise irgendwie so ein bisschen unsympathisch, weil er so ein bisschen so ein Hipster ist und immer so, ja, was er jetzt, ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging, dass er irgendwie, er zeigt immer so ein Hipster-Verständnis der Welt, dass er so ganz viele Dinge weiß, die normale Menschen gar nicht unbedingt wissen, so welche Kaffeemaschinen geil sind und welche Klimaanlagen und welche, ich weiß nicht, also der guckt so in diese Welt der Reichen plötzlich rein und zeigt aber die ganze Zeit, dass er das eigentlich sich da ganz gut auskennt. Und ich fand es irgendwie in einer gewissen Weise auch irgendwie sympathisch, weil das weil er irgendwie so normalo ist. Er ist irgendwie so eine interessante Figur von, sind ganz viele Menschen heute, glaube ich. Er tut nicht wie so ein armer Schlucker irgendwie. Und das, aber auch nicht wie so ein überspitzter Reicher, sondern halt wie so jemand, der irgendwie versucht, so ein gutes Leben zu führen. Und das hat so was extrem Normales. So. Es ist auch nicht weiter an sich interessant, aber es ist irgendwie sehr relatable. Also Ich weiß nicht, ich fand es teilweise auch gut zu lesen und irgendwie spannend, aber es war halt einfach zu wenig. Ich dachte mir so, ja, und das war's jetzt? Es war jetzt ein ganz spannender Anfang der Geschichte, aber das war's doch jetzt nicht, oder?
Ich weiß nicht. Das ist der Punkt. Ich glaube, ich würde auch sagen, schreiben kann er, ja. Wirklich. Und es sind ein paar, manchmal dachte ich so, das ist aber jetzt eine schöne Formulierung oder irgendwie eine interessante Beschreibung, genau. Davon. Also da kommt schon diese, vielleicht auch dieses soziologische irgendwie und literarische Qualität ist schon durchaus da. Dann kommt man aber zu so einem Punkt, wo man sagen muss, der Stil ist Geschmackssache.
Ja.
Also ich fand es auch, es hat sich schnell weggelesen. Also,
ja.
Und das im positiven Sinne, dass du so sagst, ich klebe jetzt hier nicht dran und noch ein Kapitel und wie viele Seiten sind das noch, sondern du liest das so weg und wirst halt in Geschichten mitgenommen. Ich fand zum Beispiel auch so, er hat immer gesagt, dass der Typ da auf dem Friedhof gearbeitet hat, immer, jetzt holt er nochmal die Gardena-Heckenschere raus. Und ich denke mir so, ist das jetzt wichtig, dass das irgendwie eine Gardena-Heckenschere ist? Ja, genau.
Irgendwelche Namen von irgendwelchen Marken gedroppt, die ganze Zeit.
Das war merkwürdig, aber das ist so eine stilistische Sache. Dem einen fällt es auf und missfällt es. Der andere liest da einfach drüber und der dritte kauft halt Gardena dann am Ende. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, der große Knackpunkt ist, am Ende liest du das durch und denkst dir so, ja und nu? Also was nehme ich da mit aus dieser Geschichte? Es wirkt, du hattest eine gute Zeit, es zu lesen vielleicht. Vielleicht auch nicht. Bist ein bisschen irritiert, bewundert. Aber diese Prämisse, diese Leute darzustellen und was macht das mit denen? Am Ende waren es ja 3 Shitcoiner, ne?
Die genau, das war vielleicht das Enttäuschendste daran für Bitcoiner, weil es sind alles totale Shitcoiner. Also die waren alle so ein bisschen so, ja, Bitcoin ist doch alt. Also das war schon irgendwie auch witzig, muss man sagen, in dem Buch, dass er diese ganzen, dass die immer irgendwelche Empfehlungen gegeben haben. Einer hat immer dem anderen gesagt, der Shitcoin, der Letzte, der gesagt hat, das ist ja ein Shitcoin. Aber hier, Chainlink, das ist super. Und dann erinnert dann immer die Kurse, die da gerade da waren, glaube ich. Er sagt dann immer tatsächlich, was das gerade zu der Zeit gekostet hat. Und dann guckst du, während er das Buch liest, guckst du nach, ja, ist jetzt 90% gefallen seitdem. Alle seine Coins, die die Leute als die Zukunft der Welt empfohlen haben, sind jetzt alle um 90% gefallen und nichts mehr wert.
Ich meine, am Ende, das ist ja so ein typischer Weg auch in diesen ganzen Space rein. Ne? Dann du lernst was über Bitcoin, dann kommt einer, sagst, ist der alte Hut, hier, ich habe was Neues. Und du siehst, es funktioniert und dann bist du erstmal gehuckt, bis du irgendwie auf die Schnauze fliegst und dann denkst du dir, vielleicht war ich doch ein bisschen, die FOMO hat zu sehr gekickt. Das ist ja schon, aber das wird irgendwie, weiß ich nicht, wird ja nicht eingeordnet, dass man dem nochmal was anderes gegenüberstellt und sagt, es gibt vielleicht auch, es bleibt halt am Ende so eine Bestärkung von Klischees und das ist vielleicht die größte Kritik. Er trifft halt nicht Leute, bei denen das vielleicht wirklich so ist, 1000-mal so viel Geld wie jetzt, die aber vielleicht wirklich was, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Vernünftiges machen oder irgendwie tatsächlich auf dem Boden geblieben sind oder.
So weit würde ich gar nicht gehen. Ich glaube, die Leute sind teilweise auf dem Boden geblieben und das ist schon, ich finde auch, er hinterfragt das ja auch gar nicht, also so sehr. Es ist mehr wie so ein, es wirkt, also das ist vielleicht auch eine Stärke des Buch. Er stellt halt einfach so die Gesellschaft dar, wie sie ist. Gerade in einer gewissen Weise. Also einen ganz kleinen Ausschnitt, einen ganz sehr speziellen Ausschnitt, aber auch sich selbst. Ich finde, das ist eben diese, das, was ich vorhin meinte, dass er wirkt halt so stinknormal. Er wirkt halt so, wie Menschen heute sind. So, ja, wir mal schnell reich werden, so zwischendurch und eine Klimaanlage kaufen und immer die richtigen Kaffee trinken. So. Mhm. Aber er hinterfragt das auch irgendwie nicht so. Es ist, ja, ist halt so. Und es ist halt so eine, es ist einfach so ein kurzer Blick in das Leben von so ein paar Randos. So. Okay.
Ja.
Aber man weiß dann nicht so richtig, was einem das Buch sagen sollte. Also so, ja, so ist die Welt, so bin ich und so sind 3 andere Leute, die zufällig reich geworden sind. Okay, finde ich jetzt nicht besonders problematisch, auch nicht besonders nachahmenswert. Ja, okay.
So. Das ist halt beliebig.
Es ist beliebig, genau, das ist der Punkt. Es wirkt sehr beliebig irgendwie.
Es macht absolut keinen Unterschied, ob man das Buch gelesen hat oder nicht.
Ich glaube auch, ja.
Das finde ich schade, weil ich, weiß ich nicht, man hätte da so viel mehr draus machen können. Ich sehe dieses ungenutzte Potenzial und das finde ich so bedauerlich irgendwie, dass das... Ich weiß nicht, wen man damit erreichen will, was das in den Leuten... erzeugen. Ich meine, das ist in einem renommierten Verlag erschienen, das ist schön gemacht, das steht im Buchhandel, das wird besprochen. Ja, ich habe gesehen, im Netz gibt es einige Rezensionen, aber die sind auch so, die beschreiben, was er irgendwie macht, aber es findet auch keine echte Auseinandersetzung statt. Also wenn man sagt, ich möchte vielleicht mit dem Buch auch so einen Diskurs starten darüber und das mal aus der Perspektive sehen, dann ist das absolut nicht geglückt, falls das eine Prämisse war. Wenn es nur darum ging, ein Buch zu schreiben, dann ist es geglückt, aber...
Ja, ich hatte mir auch von daraus eher versprochen, dass das halt unterhaltsam ist. Und das ist es auch teilweise, aber dafür ist es einfach zu wenig. Dafür ist es irgendwie. Ich hatte gedacht, ja, man kann es einfach. Vielleicht wäre ja spannend, wenn einfach so eine Beobachtung von Menschen ist, so die irgendwie. Aber die Menschen sind irgendwie sehr beliebig und das ist einfach so kurz und es ist so wenig Inhalt. Das ist irgendwie enttäuschend, finde ich dafür.
Plus, es ist ja noch ein bisschen mit Fiktion vermischt.
Ja.
Bin mir gar nicht sicher, ob er das explizit sagt, aber. Dass das, natürlich wird das ja irgendwie auch verdichtet, diese Geschichten. Also es ist so diese Mischung aus Reportage und ich bin dabei und dokumentiere die Leute und gleichzeitig aber so ein künstlerischer Aspekt. Und manchmal siehst du diese Grenze auch nicht und denkst, ist das jetzt, also am Ende ist er ja irgendwie auf so einer Konferenz, wo er den Ausgang nicht findet und so. Das ist so dieser Hotel California Blick, der auch irgendwie eine Metapher ist auf das ganze Krypto-Ding, ne? Das Rabbit Hole, du bist da drin und kommst nicht raus und da merkst du schon, dass das irgendwie ein bisschen stilistisch stark übertrieben wird und dass das auf jeden Fall nicht genau so stattgefunden hat.
Ach, sind ein paar starke Bilder drin. Ich erinnere mich an den Buch nicht an viel, aber ich erinnere mich an dieses Bild, dass der irgendwo in so einer WG in Berlin ist und die haben da so ein Goldfischglas voll mit AirPods, wo sich der Typ einfach jedes Mal, wenn er rausgeht, ein neues paar AirPods nimmt, weil er die immer verliert oder so.
Weiß ich nicht.
Das finde ich so...
Glaube ich nicht.
Ich glaube es irgendwie auch nicht, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Die Dinger kann man gar nicht verlieren, das geht gar nicht, die kann man suchen lassen. Also das macht überhaupt keinen Sinn, aber das Bild ist irgendwie schön, ja. Es hat ein schönes.
Also, ich würde sagen, lest es nicht.
Nee.
Macht was Besseres mit eurer. Also, wenn ihr es kostenlos irgendwo kriegt, könnt ihr ja mal reinlesen.
Ja, aber wenn ihr gerade viel Zeit habt auf einer Bahnfahrt und ihr kriegt das Ding geschenkt, dann warum nicht? Aber weder kaufen noch wertvolle Zeit investieren.
Das stimmt. Ich habe übrigens im Sinne von Fragen stellen und das hat jetzt nicht direkt mit Bitcoin zu tun, aber ich habe ein tolles Buch, was ich gerade lese, was genauso dich auch sehr stark zum Denken anregt und was einfach toll gestaltet ist und richtig schönes Thema hat. Es ist auch ein fantastisches Buch, Die Horde im Gegenwind.
Aha.
Hast du es schon mal gehört?
Noch nie gehört.
Ich finde auch diesen Titel so, da hast du gleich ein Bild im Kopf. Das ist auch schon vor 20 Jahren auf Französisch erschienen und jetzt aber erst ins Deutsche übersetzt. Hat auch schon einige Preise gewonnen und ist so eine tolle Abhandlung über Wind am Ende. Also ganz kurz zusammengefasst, in diesem Land weht der Wind von Ost nach West. Und sie versuchen halt rauszufinden, woher der kommt und warum und schicken immer so eine Horde los aus, weiß ich nicht, 20, 25 Leuten, die gegen den Wind sich kämpft zu Fuß, um zum Ursprung zu kommen. Und es ist aber so, so reich an Geschichten und Metaphern und Beschreibungen um das Thema Wind. Also das ist total faszinierend. Wer mal so eine tolle Geschichte lesen will, die ganz anders ist und sehr unterhaltsam und richtig toll geschrieben, tolle Wörter, auch toll übersetzt, das am Rand kann ich nur empfehlen. Die Horde im Gegenwind von Alain Damasio, glaube ich, heißt er.
Spannend.
Sehr zu empfehlen. Aber ich habe tatsächlich noch ein fantastisches Buch gelesen, wo Bitcoin und Kryptowährung auch eine Rolle spielen. Und zwar von Daniel Suarez, Critical Mass. Das ist der Nachfolger von Delta V oder Delta V auf Deutsch. Hard Science Fiction, also da geht's wirklich.
Ich habe ein oder zwei von dem gelesen, aber ich weiß noch nicht, welche von dem. Ich
kann der ist so ein Self-Publish-Autor gewesen.
Ich habe irgendwas von dem mal gelesen, aber ich weiß nicht mehr, was ich gelesen
sehr
habe.
Sehr erfolgreich wurde, ja. Der ist auch so mit Darknet und Cyber, irgendwie so mit diesen Themen hat er sich immer beschäftigt und hat dann das war wirklich gut, Delta V, das war so, spielt, weiß ich nicht, 2040 ungefähr, Klimakatastrophe ist schon da und die Menschheit und Milliardäre streben in den Weltraum und es geht um Asteroiden-Mining. Und es ist sehr gut, also es ist wirklich hart Science-Fiction, also Physik und alles spielt da schon eine Rolle und ist auch wichtig und gut dargestellt. Und da, ich glaube, in dem Buch damals war, ging es auch schon ein bisschen darum, dass das Thema Kryptowährung so eine Rolle spielt. Das ist bestimmt auch schon vor 4, 5 Jahren erschienen, also vor einer ganzen Weile. Und jetzt, ich glaube vor einem Jahr oder so, ist der Nachfolger, der direkt anknüpft, die Geschichte fortführt, Critical Mass entschieden, wo es auch darum geht, sind noch Leute auf diesem Asteroiden zurückgeblieben und sie wollen eigentlich so eine Rettungsmission starten. Und es ist aber in 4 Jahren gibt es nur so ein kleines Zeitfenster und man muss erst noch ein Raumschiff bauen, um da hinzukommen. Und eigentlich das große Thema, wo dann eben auch Kryptowährungen eine Rolle spielen, ist, dass eine Ökonomie im Orbit des Mondes und um die Erde, also im nahen Weltraum, aufgebaut wird und die eigentlich losgelöst sein muss von den ganzen Problemen auf der Erde, die ja die zumindest in der Geschichte die Natur zerstört haben und zu Kriegen geführt haben und alles bricht zusammen. Und die bauen zum Beispiel, und das macht er sehr konkret, und ich glaube, es ist das erste Science-Fiction-Buch, wo ich so umfangreich, wo jemand das umfangreich ausbaut. Also die Idee da ist, es wird so ein Luna Coin irgendwie geschaffen und es gibt eine Warenbörse, die sitzt auf einer Raumstation, die um den Mond kreist und die ist aber losgekoppelt von der Erde und du kannst diese Luna Coins nur bekommen, wenn du CO2 abscheidest aus der Luft. Also dadurch kannst du die irgendwie, das ist die Art des Minings, indem du CO2 reduzierst. Und die Prämisse ist eigentlich ganz nett. Das Problem, woran es so ein bisschen scheitert, ist, es ist so technisch und komplex, dass es ein bisschen unattraktiv ist, das zu lesen, wie so oft, wenn fiktive Literatur mit Bitcoin und Kryptowährung wird dann immer, dann kommt so ein Erklärblock und dann wird irgendwie getrickst, um das so runterzubringen. Ich meine, er führt so einen Charakter ein, der aus eigener Erfahrung, weil er aus Venezuela geflohen ist und irgendwie Kolumbien oder weiß ich nicht, geflohen ist, den begleitet er so ein bisschen und erzählt dessen Geschichte, wie der es halt geschafft hat, mit Bitcoin über die Grenzen zu kommen, um sich da was aufzubauen.
Bitcoin
oder genau, Bitcoin. Ja, damals Bitcoin, um sich dann ein Handy zu kaufen und obwohl er zwischendurch ausgeraubt wurde und also mit nichts quasi angekommen ist, hat sich den Seed im Kopf gemerkt und kann dann da quasi für sich und seinen Bruder ein neues Leben aufbauen und ist so die Hintergrundgeschichte von dem einen, dass der sich dann mehr mit dieser ganzen Blockchain-Technologie auseinandersetzt und dann eben der Krypto-Experte auf dieser Raumstation wird. Und was so ein bisschen schwierig ist, es ist dann halt so ein Blockchain-Thema da. Ne? Du hast einen Governance-Token, du hast diesen Luna-Coin, der irgendwie gemeint wird. Du hast noch, es gibt bestimmte Leute, die haben noch Special Token, die dann mitbestimmen dürfen und dann gibt es wieder Regularien. Also es soll eine DAO natürlich, diese Warenbörse selbst ist eine DAO, aber bestimmte Leute haben wieder mehr Einfluss darauf, die zu bestimmen. Und naja, es wird auch nicht so richtig geklärt, wie eigentlich nachgewiesen wird, wie viel CO2 du abgeschieden hast. Also so diese klassischen Probleme, die werden so ausgeklammert. Es ist aber trotzdem ein schöner Baustein in dieser Geschichte. Es ist jetzt auch nicht so, dass diese Geschichte scheitert daran, weil das so Textwüsten sind und weil Bitcoin und Krypto irgendwie da eingeführt wird. Ich fand es trotzdem interessant zu sehen, wie tief das schon eingearbeitet werden kann. Es ist natürlich ein Konzept, wo man, wenn man sich ein bisschen auskennt mit Bitcoin, schnell merkt, alles schon probiert, alles nicht funktioniert und so. Aber
die Öko-Coins haben wir schon alle erlebt. Das ist schon eine Weile her.
Ja, aber das...
Obwohl, die gibt es immer noch. Es gibt immer noch Leute, die das versuchen. Ja.
Es heißt ja auch, weiß ich nicht, es ist ja fantastische Literatur schon am Ende und da darf man ja auch rumspinnen und so ein bisschen leerstellen lassen, die du dann gegebenenfalls halt selber ausfüllen musst. Und zumindest Bitcoin und Ethereum spielen in der Geschichte noch eine Rolle auf der Erde und wären auch relevanter, als dann alles zusammenbricht tatsächlich. Mehr will ich noch nicht spoilern, aber also man kann das Buch gut lesen und wer Interesse an sowas hat, kann sich da ja auch mal reinlesen. Ich würde allerdings tatsächlich zuerst Delta V zu lesen.
Das wollte ich fragen, genau. Also man sollte zuerst Delta V lesen.
Ja, okay, ja. Und ich bin noch nicht ganz durch, aber ich fürchte, es kommt auch noch ein Teil, denn das kann ich jetzt nicht verraten, aber es ist nicht mehr viel Buch übrig, um die Prämisse zu erfüllen, die ursprünglich gesetzt wurde. Es ist so, das mag ich ja eigentlich gar nicht.
Du bist auch noch gar nicht durch, du kannst noch gar nicht beurteilen.
Ich bin bei 95% oder so.
Das ist ja natürlich, jetzt kommt vielleicht der überraschende Turn, der alles versaut oder rettet, wer weiß.
Es gibt, ich sag mal, es gibt gewisse physikalische Gesetze, das ist schwer, da muss er sich einiges einfallen lassen, aber schauen wir mal. So.
Spannend. Also ich habe inzwischen noch die ganze Zeit auf Anraten eines Mitbesuchers vom Bitcoin-Stammtisch ein sehr klassisches Buch gelesen, nämlich Der Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil. Sehr spannend. Ich bin auch dabei, ich bin auch noch nicht fertig. Ist halt sehr, auch ein sehr langes Buch, sehr großes Buch. Was auch spannend ist, weil es halt so zeitlich spielt es halt so kurz vor dem Ersten Weltkrieg, so, also in der K&K-Monarchie halt, das ist ja auch ein Österreicher, das passt halt mit dieser österreichischen Schule auch so ein bisschen zusammen. Also die gesellschaftlichen Verhältnisse, die passen irgendwie sehr gut zu dem, was in dem Buch von Rahim erzählt wird, sozusagen, wo das alles herkam und so. Das passt irgendwie, es ist ganz schön sozusagen, diese Atmosphäre damit so ein bisschen aufzusaugen.
Also zusätzlicher Kontext.
Zusätzlicher Kontext.
Bonus-Kontext.
Genau. Bonus-Kontext der Mann ohne Eigenschaft. Ich kann mir noch kein richtiges Urteil darüber erlauben. So, es ist, aber es ist auf jeden Fall mal ganz gut, so Weltliteratur zu lesen. Glaube ich, recht unumstritten, dass es das ist.
Hast du noch was zum Thema Literatur? Sonst kommen wir zur nächsten Rubrik.
Nee,
zur
Technik-Ecke. Wir sind ja der Literatur-Podcast aus Leipzig jetzt.
Naja, manche sind ja noch in Sommerferien.
Ist doch, ne? Gut.
Wer noch Lesestoff für den Strand braucht.
Ich finde das einen guten Pivot eigentlich. Soll ich noch Literatur machen? Dieses Bitcoin-Ding ist doch eh überschätzt.
Ja, da passiert nichts mehr. Das ist tot. Also technisch ist das ja auf dem Stand 2009, da hat niemand mehr was gemacht.
Ja, habe ich tausendmal so viel Geld wie jetzt gelesen.
Und wenn es im Buch steht, muss es stimmen.
Dann muss es stimmen.
Aber ich war überrascht und schlag nochmal den Bogen, den Arc, zu einem anderen Podcast. Und zwar habe ich mich sehr gefreut, als bei NoteSignal ein Podcast zum Thema Arc erschienen ist. Die Jungs da haben mit Robin Linus darüber gesprochen und ich dachte, Arc, es ist immer noch nicht weg, scheint ja ein Thema zu sein. Und den habe ich auch sehr gerne gehört, denn Arc ist für mich ja auch noch so ein Thema, wo ich wenig Ahnung davon habe. Ich habe so Grundzüge. Und dann ist es immer hilfreich, die haben sich eine Stunde oder anderthalb darüber unterhalten und sind auch so ein bisschen oftmals zu Punkten gekommen, wo sie gesagt haben, weiß ich jetzt auch gar nicht genau, wie das funktioniert. Müsste ich nochmal nachgucken. Ist vielleicht auch gar nicht so geklärt. Aber
Robin Linus müsste das doch wissen.
Ja, es war ein super Einstieg erstmal. Also es waren dann so Detailfragen. Mhm. Ne? Es waren ein Podcast, ich muss den auch nochmal hören, weil ich schon wieder so viel vergessen habe. Es ist halt das Problem mit diesen neuen Themen. Ne? Die finden irgendwo statt und du hast noch nichts, wo du die verknüpfen kannst so richtig mit. Du musst erstmal ein bisschen dich einarbeiten und dann beim nächsten Mal kennst du Begriffe oder Konzepte, die bei dir hängen geblieben sind und so kannst du halt Stück für Stück Wissen aufbauen. Und ich fand, da war dieser Podcast wirklich hilfreich. Wer noch keine Ahnung hat, kann den hören. Ich kann nicht versprechen und ich glaube, es war auch nicht das Ziel, dass du danach rausgehst und sagst, jetzt habe ich das Thema komplett verstanden. Aber es ist so dieser erste Schritt. Ich
glaub, dieses Gefühl haben wenige Menschen auf der Welt, dass sie Arc komplett verstanden haben.
Ja, aber es ist ja, ich meine, es gibt's noch nicht so lange. Und was mich dann halt eben schon auch überrascht hat oder wo ich gesagt habe, aha, es ist nicht auch alles nur Gerede, ist, als ich gelesen habe, dass in Riga beim Baltic Honey Badger tatsächlich alle Händler ausgestattet wurden und letztlich die Zahlung über Lightning, aber im Hintergrund mit Arc stattgefunden haben. Und das ist wohl reibungslos, relativ nach eigener Aussage, funktioniert hat. Und da dachte ich so, oha, aus der Theorie hat das Thema jetzt vielleicht einen Punkt erreicht, wo man sagt, ja, es reift, es funktioniert tatsächlich und es lohnt sich auch mehr, damit auseinanderzusetzen oder es verknüpft sich halt dieses Wissen. Ne? Es gibt die praktischen Tests, dass gesagt wurde, ich war ja auch in Riga mal und da gab es schon auch ein bisschen Probleme mit Lightning-Zahlungen. Ne? Und das Problem war wohl häufig das Channel-Management und Inbound-Liquidity und all diese Themen, die ja wirklich auch, hat man gemerkt, bei Lightning manchmal so ein Pain in the Ass sind. Also ich habe keinen Bock, meine Kanäle selber zu organisieren und zu gucken. Und ich habe auch Geld verloren durch schlechtes Channel-Management und sowas. Das ließ sich auch nicht lösen. Und so wie ich es jetzt verstanden habe, und ich bin ja wirklich auch nicht tief drin in dem Thema, ist Arc wirklich so ein Baustein, wo man das in gewissen Fällen halt abstrahieren kann, dieses Channel-Management-Liquidity-Thema. Oder irgendwie, zumindest ist das Ergebnis, scheint es ihnen gelungen zu sein, denn alle Zahlungen haben reibungslos funktioniert. Und sie sagen auch, es ist interessant, wir haben Arc im Hintergrund benutzt, aber die Sprache, über die alle kommuniziert haben, war Lightning. Und das ist so dieses Modulare, dass da scheinbar Problem gelöst werden kann oder zumindest adressiert werden kann auf eine gewisse Art und Weise. Ich weiß, immer wenn wir über Arc sprechen, sagst du so, oh, muss ich mich jetzt in dieses Thema einarbeiten?
Immer muss, wieder.
Musst du nicht, ja. Und du musst es hier jetzt auch nicht erklären. Ich fand das nur so interessant, ich fand diese Beobachtung halt bemerkenswert, dass es da Fortschritte gibt, Und dass es getestet wurde, finde ich mega beeindruckend, ja. Einfach so einen Live-Tester auf der Konferenz zu machen. Da habe ich großen Respekt davor. Und es zeigt ja, dass es eine gewisse Reife erreicht hat. Und dass da wahrscheinlich noch einiges zu erwarten ist aus der Stelle. Also, dass man zumindest diesen Begriff ARC mal gehört haben sollte, dass da was passiert.
Genau, also ja, also dieses ARC ist ja so eine, vielleicht für den, der es noch nicht gehört hat, haben wir bestimmt schon mal drüber gesprochen, ne? Aber es ist ja so eine Art Second-Layer-Technologie, ne? Also die so, eine Technologie, um Bitcoin eventuell besser zu skalieren, ne? Aber der Punkt dabei ist halt, dass man zentrale Anbieter hat, ne? Man hat sozusagen einen zentralen Server, der für einen die Arbeit macht, sozusagen, der einem so virtuelle UTXOs gibt, virtuelle Coins im Prinzip, die man im, falls der jetzt irgendwie abhauen würde oder irgendwie betrügen würde, könnte man die sich theoretisch über die Chain dann wieder besorgen. Das ist so ein bisschen problematisch eventuell, wenn das ganz viele Leute machen würden. Das, man will also, dass dieser Fall nicht wirklich eintritt. Bisschen wie bei Lightning, vergleichbar. Ja. Auch da ist es ja so, wenn dein Channel-Partner jetzt bescheißen will oder abhaut oder so, dann kannst du das alles on-chain wieder regeln, aber das willst du natürlich nicht. Und bei ARC ist es sozusagen so, dass diese Föderation von Leuten, die da miteinander sowas wie einen Kanal haben, einfach sehr viel größer ist. Also es ist nicht nur zwei Leute wie bei Lightning, es ist nicht ein Kanal, sondern können halt beliebig viele sein, können halt, was weiß ich, 1 Million Menschen sein. Wobei, dann wer weiß, ja, wie groß das praktisch sinnvoll ist, das wissen wir noch nicht. Aber dafür gibt es halt einen zentralen Serveranbieter, der dafür Gebühren nimmt, dass er das sozusagen macht, dass er das verwaltet im Prinzip. Aber die Idee ist, dass der halt auch nicht weglaufen kann mit dem Geld. Also das sozusagen kryptografisch gesichert ist, um es mal ganz, ganz grob zu umreißen, was ARC macht. Und es ist halt in der Tat spannend, dass da jetzt, glaube ich, schon zwei Implementierungen irgendwie gibt von und dass die jetzt tatsächlich, die eine tatsächlich dann wohl auch zumindest getestet wird, also im echten Leben auf so einer Konferenz. Das ist auf jeden Fall sehr ermutigend, ja. Und es ist spannend. Und die Interaktion mit Lightning oder also anderen Technologien auch, aber also vor allem mit Lightning ist auch sehr spannend, weil die könnte auch auf verschiedenste Arten passieren. Also die eine, ich glaube, die Art, die du vielleicht jetzt damit angesprochen hast, ist, dass dieses Kanäle auf- und zumachen, das sind ja im Prinzip auch nur Transaktionen, Bitcoin-Transaktionen, die könnte man aber auch virtualisieren, indem man sie eben auf ARC sozusagen macht und diese Kanäle sind sozusagen dann auch virtualisiert. Das könnte man, das ist eine Art, das zu machen, aber man kann auch sozusagen, man könnte auch so eine ARC oder so eine Föderation von ganz vielen Leuten, wie so ein ARC-Server, könnte man auch als einen großen Kanal sehen. Und dann müsste man aber Lightning so ein bisschen ändern, dass es mit sowas umgehen könnte. Das wäre vielleicht noch ein bisschen der größere Schritt. Man kann auch einfach mehrere ARC-Föderationen durch Lightning-Kanäle verbinden, aber das ist irgendwie falsch rum. Also es gibt verschiedene Arten, wie diese Technologien interagieren können, aber das ist auf jeden Fall sehr fruchtbar. Also da gibt es sehr viele Arten, wie die sich gegenseitig nutzen können. Und dadurch, dass es eben in Lightning schon so viel fertige Produkte gibt, fertig entwickelte Dinge und wir wissen, dass da gebaut worden ist und so, gibt es halt auch viel, was man da jetzt benutzen kann und was man als Infrastruktur sozusagen, die schon da ist, also ob es jetzt von rein intellektuell bis tatsächlich physisch und Firmen, die da bauen, die man irgendwie dann da benutzen kann. Und das ist auf jeden Fall ein mega spannender Prozess. Also auch sehr spannend, dass ARC auch so ein Ding ist, wo man ursprünglich gesagt hat, naja, das würde viel besser funktionieren, wenn es ein Softfork gibt in Bitcoin, wenn bestimmte OP-Codes geändert werden, also neu eingeführt werden in Bitcoin. Das ist wohl auch so, aber es ist tatsächlich so, dass es ja jetzt Implementierungen gibt, die scheinbar auch so ganz gut funktionieren, also sogar ohne Bitcoin zu verändern. Da gibt es Trade-offs, aber die sind wohl gar nicht so schlimm, wie man ursprünglich dachte. Und also man kann wohl tatsächlich auch, so wie Bitcoin heute ist, tatsächlich dieses Ding schon benutzen, scheinbar. Und das ist ja eine sehr spannende, hoffnungsvolle Geschichte.
Es ist auf jeden Fall ein weiterer Baustein irgendwie. Und wenn, man muss ja auch, das haben wir auch schon drüber gesprochen, man muss ja auch ehrlich sein und sagen, Lightning hat halt auch Nachteile, ja. die man erkannt hat. Und wenn es da Möglichkeiten gibt, dass durch Erweiterung oder Ergänzung oder neue Bausteine eben zu adressieren, dann ist das ja für alle von Vorteil. Und weil eben gesagt wurde, die Sprache, die wir verwenden, ist Lightning, was ja auch wirklich gewachsen ist mit Lightning, ist diese Wallet-Infrastruktur. Es ist so dieser Umgang, wie man Bitcoin versendet. Du hast es ja gesagt, du musst es über On-Chain auf Sri Lanka wieder bezahlen. Ich müsste jetzt auch überlegen, habe ich überhaupt noch eine On-Chain-Wallet, wo ich da Geld drauf habe? Und das ist einfach zu so einem Standard geworden. Und das ist ja eigentlich auch positiv, dass man sagen kann, okay, Lightning, da ist dieses Wissen vorhanden, wie die Leute damit umgehen, und auch Wallets funktionieren ganz gut. Und wenn man da eben dann nur noch Bausteine bauen muss, die das auch nutzen können, so eine Wallet-Infrastruktur. Es wurde ja auch gesagt, dass die Leute gar nicht wussten, dass sie über ARC bezahlt haben. Die haben einfach mit ihrer Lightning-Wallet bezahlt und es scheint funktioniert zu haben. Dann ist das doch, der Lego-Baukasten wächst, könnte man sagen.
Ja, genau. Das ist das Schöne daran, ja. Genau, aber man sieht ja eben auch bei, also an dem Beispiel in Sri Lanka siehst du ja, das hat natürlich auch, geht natürlich auch in die andere Richtung, ja, dass die Blue Wallet geht offensichtlich nicht mehr mit Lightning aus Gründen, ja.
Ja.
Aber trotzdem ist diese Infrastruktur irgendwie ja auch da, also weil Phoenix zum Beispiel hat halt einen eingebauten Swapping Service, ne? Da kannst du halt einfach den benutzen und dann sprichst du halt Lightning, obwohl du in Wirklichkeit dann doch eine On-Chain-Transaktion machst, aber das musst du vielleicht gar nicht wissen.
Das ist halt, Bitcoin ist immer die Fallback-Option, ne? Und dann kannst du noch, solange Bitcoin am Ende immer noch funktioniert, ist es schon mal gut. Und alles andere ist halt voraussetzungsvoller dann oder bedarf mehr Infrastruktur oder
Beschäftigung. Ja, hat auch irgendwelche Trade-offs, ne?
Ja. Okay, also ich werde mich jetzt noch nicht richtig tief in ARC einarbeiten, aber es ist jetzt auf meiner Liste der Beobachtungen ein bisschen höher gerutscht, wenn das mal irgendwo auftaucht. Und ich glaube, es wird jetzt auch mehr Content dazu entstehen, der versucht, das zu erklären oder so. Ich glaube, denke, da ist gerade ein bisschen was. Es hat eine neue Stufe erreicht. Das finde ich ganz spannend. Wusstest du, anderes Thema, dass nächstes Jahr ein Ereignis ist, was es bei Bitcoin noch nie gegeben hat?
Nee.
Und zwar ungefähr Ende April, Anfang Mai. Es kommt der 1.000.000. Block.
Ah, der 1.000.000. Block.
Okay. Und ich hab's über, als ich neulich geguckt habe, habe ich gesehen, 900.000 irgendwas. Aha. Aber ich habe noch nirgendwo was gehört, was vielleicht stattfinden könnte. Gibt's da Events? Also wenn jemand was weiß, ist irgendwo was geplant? Also der 1.000.000. Block, gehe ich mal davon aus, wird gefeiert.
Ja.
Nicht?
Weiß nicht. Das kommt ja auch sehr aufs Zahlensystem an. Ja, bestimmt gibt es jemanden, der das feiert. Ja,
aber es ist doch, die Bitcoin-Community ist doch so feierwütig.
Das stimmt, ja.
Jedes Halving, ich meine, aber Halving zu feiern ist ja jetzt auch ein bisschen durch. Aber der erste, guck mal, der 10.000.000. Block, werden wir den überhaupt noch erleben?
Nee, das ist lange hin. Nee. Deswegen, wer weiß, da müssen wir schon recht lang leben. Ja.
Also ich glaube, der 1.000.000. Block ist eigentlich, ich wollte es nur mal gesagt haben, bis April, Mai hat man ja noch ein bisschen Zeit, was zu überlegen. Ist eigentlich auch eine schöne Zeit, um noch was auf die Beine zu stellen.
Ja, stimmt.
Ansonsten, wir sind schon im Bereich Vermischtes. Habe ich noch zwei Punkte. Wir sind schon ein bisschen mit der Zeit fortgeschritten, deswegen werde ich jetzt nicht noch über meine Nebenprojekte sprechen. Boah. Aber eine Sache, die mir bei der Recherche daran aufgefallen ist, da war ich ein bisschen erschrocken tatsächlich, dass mir dieses Thema, dass ich das nicht mehr auf dem Schirm hatte. Kennst du noch den Pineapple Fund?
Ja, natürlich, klar.
Wieso habe ich den total vergessen? Ich finde, es war jetzt gerade wieder in den Nachrichten.
Schon ein bisschen her jetzt,
ja? Ja, 2017. Es war jetzt gerade wieder in den Nachrichten, der Typ, der seine Festplatte auf die Müllhalde geschmissen hat, hat wohl jetzt endgültig aufgegeben, die Suche danach, nachdem es irgendwie 900 Millionen jetzt erreicht hat oder so. Mhm. Und das ist immer das Beispiel, was so durchgekauft wird. Da ist jemand hier 1000-mal so viel Geld wie jetzt und er hat es aber blöderweise verloren.
Mhm.
Aber dieses Beispiel, das 2017 hat jemand gesagt, als der Kurs so hoch ging, Bitcoin hat mich reicher gemacht, als ich es überhaupt sein muss, will. Und deswegen verschenke ich den Großteil, also mehr als die Hälfte meines Vermögens in Bitcoin. Und zwar über 5000 Bitcoins hat er damals online gestellt und hat gesagt, es können sich bitte NGOs und gemeinnützige Organisationen melden und ich schicke denen dann das Geld und die können damit machen, was sie wollen. Und es gab ja insgesamt 60 Organisationen, die da unterstützt wurden, die teilweise 2 Millionen Dollar bekommen haben. Also insgesamt waren es über 50 Millionen Dollar, die er da rausgehauen hat. Die Seite findet man noch übers Internet Archive, das ist archiviert, aber ich fand es eigentlich bedauerlich, dass ich selber das vergessen hatte, dass es das gibt, weil das ist so ein schönes Beispiel für, oder so ein schönes Gegenbeispiel gegen dieses, ja, sie sind alle nur egoistisch zentriert und auf ihren Vorteil bedacht.
Ja, gibt es ja einige Gegenbeispiele, aber das ist natürlich ein sehr prominenter.
Ja, aber welche denn noch?
Es gab einiges. Was ich ja irgendwie super witzig fand, ist, dass, dass irgend so ein deutscher Bitcoin-Typ mal 1 Million Euro, glaube ich, den Grünen gespendet hat in Greifswald oder so. Und die haben es aber dann zurückgegeben oder so, glaube ich. Irgendwie,
haben sie es zurückgegeben?
Wollten sie zumindest, ich weiß nicht, weil das hat ihnen dann irgendwie logisch nicht gepasst oder so. Ich weiß, es war jedenfalls irgendwie, keine Ahnung, war jedenfalls sehr schräg. Und es gibt da auch, es gab mal so eine, wir haben darüber auch schon mal berichtet, so es gab eine ganze Menge Charity, also Organisationen, die einfach ermöglicht haben, Charities Bitcoin oder Krypto anzunehmen. Wie hieß denn das? Weiß nicht mehr. Es gab eine Firma, die hat nur das gemacht. Und die haben auch irgendwann, die haben auch so Statistiken veröffentlicht, dass irgendwie, keine Ahnung, wie viel, 500 Millionen oder irgendwas im Jahr an Kryptokram gespendet wird, Dollar oder so. Also, es ist lange her. Also ich weiß nicht mehr.
500 Millionen.
War wirklich, oder vielleicht waren es 100. Irgendwas, jedenfalls eine dreistellige Zahl, glaube ich, an Millionen, die irgendwie im Jahr in Krypto an wohltätige Organisationen gespendet werden. Also, das ist eine ganze Menge. Also, wie hießen die denn? Ich habe vergessen, wie sie heißen. Irgendwas wie Crypto Charity oder so.
Ja, es gab ja damals auch diese wir bauen Brunnen in Afrika Spendenaktion und so. Also, in der frühen Zeit gab es ja einiges in diese Richtung.
Ja.
Aber ich weiß nicht, manchmal, mir ist halt nur dieses Beispiel immer mit WikiLeaks eingefallen, dass die durch Bitcoin überlebt haben. Aber wie viele NGOs schon profitiert haben von Bitcoin auch und warum das, ich stehe halt mit Leuten auch in Kontakt, die, oder ich habe ja mit Philipp hier auch von Bitcoin for Good gesprochen, Bitcoin-Spenden zu akzeptieren. Und es gibt ja so diese Henne-Ei-Thematik, ne? Niemand will die Bitcoin loswerden und sowas. Und da fand ich das eben so ein schönes Beispiel im Sinne von, stimmt ja gar nicht unbedingt. Ihr müsst bloß vielleicht den Leuten die Chance geben, euch in Bitcoin zu unterstützen. Ja. Ich wollte es eigentlich nur noch mal in Erinnerung rufen, weil ich so bedauere. Ich war richtig erschrocken, als ich gemerkt habe, dass ich das vergessen hatte und nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Und du kannst halt auch sehen, welche Organisationen wirklich wie viel bekommen haben, dass die.
Ich finde es sehr spannend, da mal so ein Follow-up zu machen, zu sehen, was ist denn daraus geworden. Also, weil ich weiß zum Beispiel, was ich mich erinnere, ist, dass Maps damals sehr viel Geld gekriegt hat. Ich glaube, 2 Millionen oder so oder irgendwas.
Was ist Maps?
Maps ist so eine Organisation, die forschen an MDMA, was MDMA für medizinische Anwendungen haben kann und so. Oder überhaupt psychedelische Drogen, glaube ich, aber ich glaube vor allem MDMA. Und da hat sich ja viel getan. Also das ist ja sehr modern geworden in der Medizin tatsächlich. Und es würde mich interessieren, was da für einen Impact dieses Maps gehabt hat und was bei denen für einen Impact dieses Geld von dem Pineapple Fund gehabt hat. Also es ist ja spannend sozusagen, wie was dann Bitcoin oder dieser Reichtum, den manche Leute dadurch gekriegt haben, was das dann in der Welt tatsächlich wieder über Umwege irgendwie ausgelöst hat. Ne?
Also das und eigentlich wäre es auch interessant, mal zu beobachten, wie die unterschiedlichen Bedingungen, unter denen die Organisationen das bekommen haben, sich vielleicht ausgewirkt haben. Also ich meine, gibst du denen dann einfach das Geld und sagst so, finanziert eure Miete davon, macht, was ihr wollt. Oder wie das bei Bitcoin Beach ja war, dass gesagt wurde, hier ist diese große Spende, aber ich möchte nicht, dass ihr das direkt ausgebt. Und es hat sich diese kleine Circular Economy entwickelt. Und sie haben sich ein Modell überlegt, wie sie die Gemeinschaft stärken können durch den Einsatz von Bitcoin. Also welche Rolle hat das oder ärgern die sich, dass sie es einfach ausgegeben haben? Oder ich meine, wenn es nötig ist, musst du Geld ausgeben. Ne? Dann kannst du auch nicht sparen, das ist ja klar. Aber eigentlich gibt es mittlerweile so viele Beispiele und so Grundlagen, dass man sich das wirklich mal angucken könnte. Also wenn jemand nochmal eine Forschungsarbeit ein Thema
dafür oder eine Dokumentation oder Best Practices Buch oder was auch immer. Da gibt's viel, glaube ich, was man.
Ich glaube, genau dieses Best Practices ist was tatsächlich noch fehlt. Dass man wirklich mal so eine Sammlung von Beispielen hat, was man mit Bitcoin machen kann, was funktioniert, was vielleicht auch nicht so gut funktioniert und unter welchen Bedingungen irgendwie. Das ist damit, falls mal jemand Langeweile hat.
Falls jemand ein Projekt sucht.
Ist doch schnell gemacht. Ja. Okay, und der letzte Punkt, den ich habe, weil ich nämlich auf der Seite vom IG Nobelpreis hängen geblieben bin. Die Wikipedia-Seite ist Gold, wirklich. Also für was da die Preise verliehen wurden.
Wer vergibt den eigentlich?
Ah, steht da, habe ich nicht im Kopf, aber es ist ja auch wirklich, manches ist gar nicht so dumm, was da drauf ist. Also ich meine, über die isländischen Banken und die Zentralbank können wir uns lustig machen. Aber es wurde nachgewiesen, glaube ich, dass Placebo besser wirkt oder bessere Wirkung erzielen kann. Also Tabletten oder sowas, die keinen Wirkstoff enthalten, wo man aber dran glaubt und dadurch entsteht diese Wirkung, wenn sie schmerzhafte Nebenwirkungen mit sich bringt.
Das ist ja fantastisch.
Und ich habe nämlich noch eine Sache zum Abschluss gefunden, wo ich dachte, das ist tatsächlich auch noch für das Thema Bitcoin nicht, zumindest nicht ganz uninteressant. Und zwar gab es 2004 im Bereich Wahrscheinlichkeitslehre den IG-Nobelpreis für den theoretischen und praktischen Nachweis durch 350.757 Münzwürfe, dass Münzen dazu neigen, auf derselben Seite zu landen, von der sie geworfen wurden.
Ja.
Das bedeutet nämlich, wenn du dein Private Key über Münzwurf erzeugst,
dann ist der...
Er ist nicht so random, wie du es dir vielleicht
die vorstellst. Die Randomness ist falsch. Oh Gott.
Broken.
Alles broken.
It's broken. Bitcoin ist...
Das ist interessant. Da müsste man ja sofort ein Tool bauen, was die alle absahnt, die random Coin geworfenen Coins.
Ich sage nur so, Link zum Paper ist in den Shownotes.
Oh, wenn ihr reich werden wolltet, hier ist eure Gelegenheit. Zieht sie alle ab, die Münzwerfer.
Macht damit, was ihr wollt, aber werft nicht euren Private Key mit der Münze. Würfeln ist, glaube ich, besser.
Wer weiß.
Wenn du einen guten Würfel hast. Vielleicht wird der IG Nobelpreis uns in den nächsten Jahren dort auch eines Besseren belehren.
Ja.
So, weit erstmal. Das war's.
Ein kesselbuntes, würde ich sagen.
Ein richtig kesselbuntes. Alles, was ihr zum Thema Bitcoin wissen müsst.
Wie Bitcoin wirklich funktioniert.
Würde dieses Buch heißen.
Ah nee, das habt ihr heute nicht gelernt. Ja, genau.
Gut, das war's für dieses Mal. Wir hören uns nächsten Sommer. Bis dahin.
Ciao.
Ciao.